herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mhm. Mein Name ist Christian Lori und gegenüber von mir ist der einzigartige, großartige mit einem blauen Tommy Hilfiger.
Es ist blau, ja.
Versehenen Pulli, ansässige Grotmar Patrick, Hauriere Patrick.
Du im
Feinripp Unterhemd.
Furchtbar. Aber gut. Es ist schon hardcore, gell? Also, was du dich hier ab und zu konfrontierst.
Ja, wie gesagt, ich muss ja immer schauen, dass wir professionelles Gegenüber waren.
Ja, ja, klar. Klar,
verstehe. Und dass wir nicht in zu sehr ähnliche Sphären abgleiten und immer nur unsere Gegenpole bewahren. Und deswegen muss ich mir äußerlich ein bisschen distanzieren, Patrick.
Verstehe. Ist es für dich schon so warm, dass du sagst, du schwenkst jetzt Feinripp-Unterhemd um?
Ja, heute ja.
Heute war's
heute, ja. Heute bin ich den ganzen Tag auch im Holz mit genau diesem Feinripp-Unterhemd.
Das war jetzt meine nächste Frage. Wie war deine Woche?
Umeinander gelaufen, ja. Nein, ich war zweimal im Holz, was immer wieder eine wunderbare Tätigkeit ist, weil du arbeitest und siehst was. Das ist immer sehr Schönes und Befriedigendes. Macht man eigentlich viel zu selten. Das ist, ob es Brennholz ist oder Nutzholz oder sämtliche Arten von Holzarbeiten sind immer sehr, sehr
beruhigend.
Ja, beruhigend. Auch stellenweise körperlich etwas fordern, was aber auch in Ordnung ist.
Und das hat was Meditatives.
Auch ein Stück weit, ja. Richtig. Und ja, das ist wunderbar. Wunderbar. Also da freue ich mich doch. Und für das mache ich es eigentlich zu selten. Mhm. Mittlerweile. Kommt aber auch wieder. Jetzt es steht ein bisschen was an, also es kommt auch wieder. Ja. Was war bei dir los, Patrick?
Ja, durchzogen von Sport. Ich habe wirklich die Woche viel Sport gemacht und es hat auch gut getan. Ich muss ja meine Figur jetzt langsam Richtung wieder ohne
Richtung Sommer.
Ja, ohne Frühjahr. Hemd mich wieder zeigen können und bisschen viel Sport. Also ich schaffe diese 300 Minuten in der Woche. Es ist wirklich schwer, aber nicht wirklich schwer, aber es ist machbar. Aber dann musste ich eine Arbeit anrufen und sage, ich komme später, weil ich brauche noch ein bisschen. In der Tat, also heute auch wieder meine Gedächtnisrunde, wie gesagt, St. Georg Gedächtnisrunde. Und ich bin dann auch über die Schnalz runter nach Peißenberg und da fanden auch gerade sehr viele Holzarbeiten statt und da liegen dann die meterhohen Stämme aufge...
Ja, Holzarbeit, die machen dann auch meditative Sachen.
Der Geruch von frisch geschlagenem Holz, ach, wenn du da so, gerade jetzt mal Fichte hat ja so einen richtig starken, richtig intensiven, schönen Holzgeruch, frisches Holz geschnitten, das hat schon was, gell? Ich habe es halt auch wieder gedacht, lecker. Zum Reinbeißen, gell?
Ja, tatsächlich, es ist tatsächlich und selbst wenn du mal so ein Bäume abblockst, das ist dann so eine Tätigkeit, die dauert mal so eine Stunde oder so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo du mit der Motorsäge einfach nur die auf Meterlinge abblockst. Das ist jetzt nichts, wo du viel nachdenken musst, muss man fairerweise sagen, aber das muss halt gemacht werden und dann machst du das einfach so stupide dahin.
Ich finde, es gewinnt immer so ein bisschen noch so an Einfallsreichtum, wenn man sagt, mach mal ohne Motorsäge, nur mit einer Säge.
Das hat tatsächlich auch was, wenn du zum Beispiel ausastest. Also wenn du jetzt sagst, okay, die ganz großen macht ja Sinn mit der Motorsäge, aber wenn du dann in die kleineren Regionen gehst, das mit einer Axt oder mit einem sogenannten Dorskrähl, wenn wir jetzt ins Fachjargon gehen wollen, das hat tatsächlich was, wenn du, hatte ich auch schon mal, dass du einen ganzen Nachmittag nur mit dem Dorskrähl so Dinge ausputzt, sag mal auf Bayern, also auf Bayerisch, so Äste, so Fichtenäste. Und das den ganzen Nachmittag machst. Das ist wunderbar. Das ist eigentlich solltest du das jedem Manager, der Selbstfindungsprobleme hat, wenn der das 3 Tage hintereinander macht, dann hat er keine Probleme mehr.
Ja, was war sonst noch los bei dir?
Ja, natürlich auch wieder, was hatten wir?
Kindergarten.
Ach so, du meinst Gemeinderat oder so Sachen.
Auch mit.
War natürlich, ich weiß nicht, war diese Woche? Nein, nächste Woche ist jetzt wieder. Wir hatten jetzt letztens 2 Wochen am Stück, diese Woche nicht. Ansonsten war es tatsächlich recht entspannt. Büro Steuervorbereitungen. Ich warte immer noch auf meine Steuer-ID, damit ich das elektronisch abgeben kann. Und so ein bisschen Vorfreude schon auf auf Ostern, weil wir setzen ja auch Ostern aus ein bisschen, Osterferien mit unserem Podcast. Sogar, du bist ja nach Ostern auch weg, vielleicht sogar richtig. 3 Wochen. Müssen wir nächsten Podcast mal besprechen. Vielleicht machen wir da mal 3 Wochen echt Pause.
Also der nächste Podcast wird wahrscheinlich kommenden Montag schon sein. Mhm. Der Finale oder Donnerstag, aber lasst euch überraschen, es wird wahrscheinlich der Montag werden. Ja, da haben wir jetzt nur kurze Zeit, heute ist Donnerstag. Das wird.
Und ich war heute nicht kacken. Es was? Ist.
Du warst nicht kacken.
Nein. Es hängt immer noch so ein bisschen hinten rum.
Aber das kenne ich nur im Urlaub. Wenn man im Urlaub irgendwo ist und dann.
Ja, ich kenne das auch.
Dann dauert es, bis man sich so also ein bisschen eingefunden hat. Genau. Und dann geht man mal 2, 3 Tage nicht. Ich kann dich beruhigen, ich war heute 3-mal, Christian. Ich war 3-mal kacken.
Was, 3-mal?
Christian, das ist echt, ich habe es meiner Frau erzählt. Sagt sie, ja, 3-mal, kannst ja Podcast erzählen. Sag ich, wann warst du denn schon mal 3-mal kacken? Sagt sie, noch nie. Ich fand, das ist schon eine Leistung. Also 3-mal.
3-mal?
3-mal wirklich.
Ist ja besser wie Sport.
Das ist, ja, wenn die Augen dann aus dem Hals schon rauskommen, aus dem Kopf.
Ja, 3-mal, weil du jeweils wenig rausbekommen hast. Nein. So immer nur so Bröckchen, so Hasen.
3-mal granatenstark.
Okay, da hast du jetzt allein schon wieder 2 Kilo abgenommen.
Ja, auf alle Fälle. Ja, das unterstützt mich ja dann sozusagen bei meinem Vorhaben.
Ja, aber gut, dann musst du ja die Tage davor musst du ja auch ein bisschen geschwächelt haben.
Und was noch viel schlimmer war, ich habe jetzt wirklich die letzten 2 Tage wirklich richtig scharf gegessen. Ja. Also das,
oh, du Armer.
Da feuert die Rosette. Ja, ja. Da fängt dann Feuer. Das ist wirklich, war jetzt nicht angenehm. Bin froh, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, vielleicht.
Also, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht krank oder irgendwas. Also ich rede jetzt von 3-mal aus einer
völlig eine normale Konsistenz
aus der gesunden Natur heraus. Ja.
Okay, für mich ist das absolut unnatürlich. Aber vielleicht gelingt mir morgen, dass ich das von heute aufhole. Es ist immer unangenehm, wenn du dein Geschäft nicht zur richtigen Zeit verrichten kannst. Das ist tatsächlich
etwas. Bist du so einer, der seine Zeit hat?
Ich habe meine Zeit.
Ich glaube, es hat jeder seine Zeit.
Also ich habe meine Zeit. Normal ist es so, dass ich in der Früh dann Kaffee mache, den ersten Kaffee, den zweiten Kaffee. Und dann ist es nochmal so ein Automatismus.
Dann klingelt schon eine Haustür. Ding dong.
Ja. Komme gleich. Und dann ist ja erstmal der Zeitpunkt da. Aber wenn, mein Problem ist, wenn der Tagesrhythmus dann durcheinander kommt, weil du zum Kinderarzt musst oder weil du irgendein Programm hast, wo du hin musst, dann ist die Morgenroutine gestört, Patrick. Mhm. Und wenn die Morgenroutine gestört ist, dann ist auch der Stuhlgang nicht mehr so automatisiert vorhanden. Und dann schiebst du den vor dir auf. Und das
ist schlimm. Wenn du es einmal aufschiebst, Christian, dann ist es weg.
Genau.
Dann ist weg.
Und seitdem ist es weg.
Vergessen.
Es ist jetzt weg und es ist noch nicht da. Und ich habe jetzt den ganzen Tag, lebe ich damit. Trag das mit mir rum. So.
Und du trägst den Scheißdreck mit dir,
ja, rum. Also jetzt bin ich gespannt, ob ich da morgen vielleicht ähnlich wie du vielleicht so Erleuchtung bekomme und dann mal abliefern kann.
Man fühlt sich dann wirklich erleichtert, gell, muss man echt sagen. Also 3-mal ist Erleichterung pur.
3-mal ist aber auch angestaut. Vielleicht geht's, hast du vielleicht psychisch ein bisschen so Probleme gehabt, nö, die letzten Tage oder so?
Nee, ich war aufgeregt. Ich war aufgeregt heute wegen dem Starship Launch. War natürlich recht aufgeregt. Es kann natürlich sein, dass das da auch mit so ein bisschen.
Ja, selbstverständlich. Ja, hast du kurz nach dem Starship Launch, wo wir später vielleicht noch drauf kommen werden, hast du da.
Ja, kurz davor.
Hast du kurz davor nochmal geschrieben? Ah, ja, wunderbar. Ja, okay, nochmal richtig einen abgelassen.
Ja,
okay.
Voll abgeseilt.
Ja, Respekt.
Ja,
ansonsten. Achtest du, also du hast ja einen Spüler, der geht ja nach. Also ich habe ja.
Einen Tiefspüler.
Ja, du hast ja einen, der wo ja direkt weggeht.
Ja.
Ist ja langweilig. Ich habe ich hab mir extra eine Toilette bewahrt im Haus. Ich habe 4 Toiletten im Haus. Also vier ja, wirklich.
Wir haben mehr als eine U-Bahn-Station.
Ja, wirklich. Wir haben wirklich 4 Toiletten im Haus. Also 4 Bäder eigentlich, ja.
Und tatsächlich. Und draußen ist noch, hast du auch mitgezählt.
Dann sind es 5. Also dann sind es 5. Und genau. Und eines habe ich mal bewahrt, wo du wirklich auch noch so auf so ein Plateau, machen kannst. Und das ist noch mal mehr Befriedigung, wenn du was ablieferst, Patrick. Wenn du ein wirkliches Geschenk machst.
Und schaust nach, oder?
Du schaust dann danach dir das an und ich glaube auch, dass das einen sehr gesundheitlichen Faktor hat, weil du erkennst natürlich am Stuhlgang schon auch immer die Gesundheit eines Menschen. Und wenn das sofort immer wegspült, und da gibt es auch Ärzte, die das sagen, natürlich, dass es schlecht ist, wenn das immer sofort verschwindet. Erstens, dass du den Geruch nicht mehr so wahrnimmst von dem, was du produziert hast. Das ist ja ein wunderbarer Geruch, wenn du selber einen ablieferst, ist es doch immer ein Wohltat an Geruch. Und der verschwindet ja immer sofort, wenn der immer so ins Wasser platscht. Und vor allem platscht er ab und zu so ins Wasser, dass die Hälfte an deinem Hintern landet. Das ist ja noch, kommt ja noch dazu. Oh. Und anders landet der auf diesem Plateau. Auf diesem Plateau. Und dann kannst du dir das im Nachgang anschauen.
Weißt du, was der Vorteil an diesem Plateau ist?
Ja, du kannst es da anschauen.
Nein, dir wuchtet nicht die ganze Wasserkacke dann
an den Hintern. Hoch. Ja.
Ach, ehrlich.
Ja, ist ja. Sei denn, du lass es so kontrolliert langsam nach unten, dass es so wie so ein Ninja-Kämpfer ist, der wo dann oben noch dranhängt und unten schon im Wasser ist. Aber ansonsten hast du teilweise echt Stress. Und ich genieße es, aufzustehen, mich umzudrehen und es nochmal in Augenschein zu nehmen.
Inbrünstig.
Ja, weil das ist ja was Geliefertes.
Voll voluminös.
Das ist so, wie wenn du ins Holz gehst und schaust, ach, was hast du denn heute wieder gemacht? Wie viele Baumstämme liegen jetzt da? Und anders sitzt du in der Früh da, drehst dich um und sagst,
ja, Halleluja. Oh,
das wird ein guter Tag. Ja, das wird ein guter Tag. Ich wiege jetzt gefühlt 700 Gramm weniger.
Ja, schön, dass wir jetzt mal 4 Minuten übers Kacken geredet haben. Gell? Das ist natürlich auch sehr. Aber apropos Kacke, lassen wir uns mal zum Eishockey kommen.
Ja.
Das, was der SCR abgeliefert hat im letzten Playoff-Spiel, war absolute Kacke.
So viel kann ich auf meinem Plateau gar nicht anhäufen an Stuhlgang.
Es war wirklich beschämend, sich so abfertigen zu lassen. Garmisch hat
1 zu 1.
Na, 10-1 war in Hannover, 10-1 verloren. Die Mannschaft hatte sich was vorgenommen, stand zumindest in der Presse, aber wenn man halt innerhalb von 3 Minuten oder 5 Minuten 3 Tore kassiert, glaube ich, dann ist dann die Moral auch erstmal dahin. Ja, was soll man sagen? Ganz Gegenteil zu Peiting. Großen Respekt, mein lieber Freund, was die da geleistet haben. Natürlich aber auch in Vollbesetzung darf man nicht vergessen. Garmisch halt.
Haben die Moskito-Saison eigentlich schon wieder beendet?
Und sowas von gut gespielt. Also großen Respekt an unseren ECP hier. Und
ganz großes Kino, ja.
Jetzt haben wir natürlich das Peiting gegen Weiden spielen muss. Der Modus ändert sich jetzt auch von Best of 3 auf Best of 4. Also man muss 4-mal gewinnen, um weiterzukommen. Grundsätzlich.
Was aber dann Best of 7 ist.
Ganz
oder?
Genau.
Genau.
Best of 7. Und ich sehe jetzt Peiting, jeder sieht Peiting als Außenseiter, aber gerade in so einer Außenseiterposition kann man den Weidenern oder den Tabellenführer der Oberliga Süd dann auch mal
so Nadelstiche zusetzen.
Und dann natürlich mit der Euphorie und des Gewinnens der nächsten Runde, es war ja ein Sweep, kann man ja so sagen, es ist also 3 Spiele gewonnen.
Ja.
Und kann man dann schon mal, also ich bin am Sonntag auf alle Fälle im Stadion und jeder, der wirklich nichts Besseres tun hat, und ich rede jetzt nicht nur vom Kacken, sondern ich rede, wenn wirklich jemand sagt, okay, ich weiß nicht, was ich tun soll, geht's bitte ins Stadion. Unterstützt den Verein, der hat es wirklich verdient.
Absolut.
Absolut. Und ich feiere sie jetzt schon. Also ich freue mich jetzt schon auf Sonntag, auch wenn ich erstmal von grundsätzlich davon ausgehe, dass ich rechne mit dem Schlechtesten, ja. Aber alles andere ist natürlich dann erfreulich, wenn
es. Nein, das wäre eine absolute Sensation, wenn gewonnen wird. Wobei sie auch in der Saison auch schon mal knapp dran waren. Also es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Und wenn mit dem Sieg, wenn dann mit dem Heimsieg das Ganze weitergeht, ist das nicht.
Genau.
Das bekommt eine eigene Dynamik, wie auch beim DFB-Pokal.
Absolut.
DFB-Pokal auch Saarbrücken weiter. Erstaunlicherweise. Ich bin eingeschlafen während dem Spiel, wie bei solchen Spielen immer bin aufgewacht, 2. Minute in der Nachspielzeit, denke mir, okay, das Ding geht in Verlängerung, juhu, ich kann noch weiter schlafen, aber wir schießen dieses Tor.
Da kommt dieser Wahnsinnspass von links nach rechts drüber und dann hämmert er das Ding da hinten rein. Fantastisch. Aber lass uns über das Fußball nachher noch ein bisschen sprechen, da habe ich auch noch ein paar Sachen. Das war ja heute auch noch die DFB-Team. Bekanntgabe.
Ja, wir bleiben jetzt ein bisschen im Regional, ja, oder? Das macht ja mal Sinn. Lass uns wieder ins Oberland zurückkehren.
Genau,
Mit Rückenwind.
Windkraft im Oberland ist gerade großes Thema, weil man maximal 3,9% der Fläche nutzen kann, wenn überhaupt. Da ist doch einiges los gerade. Man hat alles versucht, um rauszufinden, was können wir nutzen. Auch Steilhänge oder allgemeine Berghänge. Und dann haben wir ja das Problem, 30% wird nichts mehr gebaut an Windrädern, weil es einfach nicht geht.
Ja, aber gewissen Hanglage ist es natürlich schwierig. Es ist dem Landesentwicklungsplan genau. Geschuldet, dass wir, glaube ich, irgendwo zwischen.
Wir müssen bis Ende 27 alle Regionen 1,1% ihrer Fläche für Windenergie freilegen oder festlegen. Und das wird hier wirklich gerade zum Problem. Und da ist diese
bis 2030, Vorgabe. Bis 2030?
Ja, irgendwo geht es dann noch weiter, genau. Bis 2032 müssen insgesamt 1,8%
der Landesfläche
als Windgebiete nachgewiesen werden. Das große Problem ist, vorrangig jetzt die Region 17. Unter Region 17 versteht man die Landkreise Tölz, Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim, Schongau und Garmisch. Das gehört zu der Region 17. Und man hat jetzt festgestellt, es ist unheimlich schwer, da wirklich, wenn man alles betrachtet, was man abziehen muss, man muss jetzt.
Gesetzliche Vorgaben sind natürlich auch hart, muss man an der Stelle auch sagen. Und dadurch bleibt wenig über. Und du musst die Rentabilität musst du natürlich sehen.
Ja, die Ausschlusskriterien sind ja zum Beispiel wie Siedlungen, Naturschutzgebiete, Straßen, Seen, Flugplätze, und da bleiben lediglich nur noch 8,6% der Fläche für potenzielle Windkraftstandorte übrig. Mhm. Und das ist natürlich dann auch nicht mehr viel, gell? Und so war zumindest der Stand im Sommer 23. Und jetzt kommt dann noch einiges dazu, zum Beispiel die Brutgebiete des Steinadlers, dann haben wir noch die Eulen-Uhu, alles, was
Rot-Milan,
da noch.
Rotmilan, Schwarzmilan.
Und wenn man das alles abzieht, man muss ja diese Natur auch schützen, dann bleibt eigentlich nichts mehr. Gell? Genau.
Also es bleibt immer noch mehr, wie der Landesentwicklungsplan an sich für sich fordert, aber du musst ja natürlich andere Regionen auch ausgleichen. Das muss man ja fairerweise auch sagen. Du musst ja zum Beispiel in München ausgleichen, du musst ja viele, viele andere Regionen, die gar keine Topografie haben teilweise und sich das überhaupt nicht rentiert, gibt es ja auch, musst du eigentlich ausgleichen. Und es ist ja nicht so, dass du mit 3,9% das alles auch bebauen kannst. Es sind ja auch privat, vorrangig wahrscheinlich, gehe davon aus, Privatgrundstücke, über die wir hier reden. Also es ist nicht automatisiert jeder bereit, Windkraftanlagen zu errichten.
Und wenn man jetzt bei diesen Rotmilan, Schwarzmilan, Wanderfalke, Wespenbussard, Steinadler und
sämtliche,
unter anderem Springmaus, wenn man das alles so, diese Brutreviere wegzieht, dann diese Gebiete umfassen ja schon fast 50%, ja, dieser Brutgebiete, ja, in Bayern, weil in Bayern die größten Brutgebiete sind
bei uns, Vögel, ja. Genau. Was ja auch eine Auszeichnung für unsere Region dann auch wieder ist, was Artenvielfalt angeht, dass wir aktuell den Großteil der Brutgebiete bei uns haben. Das ist ja ein Schatz eigentlich, den es dann aber auch zu schützen gilt, in dem Fall.
Da fällt auch der Auerhahn oder das Birkhuhn. Also diese ganzen, wo man erstmal drüber gar nicht nachdenkt, was das doch für Plätze einnimmt, und die brauchen ja auch ihre Reviere, dann wird es wirklich schwer, da was.
Hast du schon mal jemals einen Auerhahn gesehen?
Ja.
Ich habe ausgestopft, kenne ich sie zu Genüge, aber.
Nee, habe ich.
In freier Wildbahn.
Ich bin früher öfters gerade so im Frühjahr mit dem Radl da irgendwo in die Berge hoch, und wenn man dann mal den Radl abstellt und mal so ein bisschen hinsetzt und man hört irgendwo ein Geräusch, dann schaut man mal, wo kommt
es. Weil du wieder her? Zum Kacken irgendwo in den Wald gegangen bist.
Ein Loch gegraben, genau, mit einem Spaten immer dabei, gell. So.
Mitten merken Kacken. Ja. Der Blick auf den Auerhahn. Das ist auch ein wunderschöner Blick dann. Ein
fantastischer Blick mit der Zugspitze im Hintergrund. Also gibt es was Schöneres eigentlich?
Ja, muss man sagen. Also bei uns,
ich habe ja auch ein Biotop erstellt. Ja, man darf auch nicht vergessen.
Ja, also, eigentlich ist es auch so ein Kleinöd, wenn man so will. Ja, das ist
und wunderbar. Übrigens auch der Radius um den Hohen Peißenberg ist mit 5 Kilometern geschützt, gell? Darf man auch nicht vergessen. Dazu kommen natürlich dann auch die Flugplätze.
Wir haben die Wetterstation eben in Hohenpeißenberg, die eigentlich beeinträchtigt werden soll.
Genau. Luftlandisch und Transportschule Altenstadt, alles, was dazu kommt, das sind alles Gebiete, wo das nicht funktioniert. Die können ja nicht mitten da, wo Flugzeuge durchfliegen, so ein Windrad hinstellen.
Weil es einfach, wenn du Top Gun gesehen hast, ist einfach nur eine Sache des Könnens.
Natürlich.
Wenn man ehrlich ist. Ja. Wenn du einmal mit zum Flieger durchfliegst, dann dreht sich das auch schneller.
Also im Endeffekt bleiben bloß noch 2,3% übrig, und dann wird schon mau. Genau. Kannst du das nachvollziehen, dass das erhalten bleiben muss oder geschützt werden muss?
Nein, das kann ich absolut nachvollziehen. Also wir müssen dann schon uns überlegen, ob wir vielleicht auch gesetzliche Vorgaben, was Richtung Siedlung angeht, uns das Ganze überdenken. Das sehe ich schon so. Aber dass du der Natur gegenüber ihren Freiraum, den Freiraum, wie soll man das formulieren, lassen solltest, der Natur ihren Freiraum lassen solltest, das sehe ich schon so, ja.
Ja.
Wobei das ist wieder so ein ganzen, natürlich immer so ein Abwägungsprozess, weil du auf der anderen Seite ja, egal was du machst, in die Natur eingreifst. Also wenn du es nicht machst, greifst du ja auch in die Natur ein, indem dass du dann mehr Kohle verbrennst oder mehr Erdgas verbrennst oder mehr vielleicht klimaschädliche Dinge verbrennst, mit denen du dann an anderer Stelle wieder Natur vernichtest. Also du vernichtest egal, das Hauptproblem ist eigentlich unsere Konsumgesellschaft und das, was wir verbrauchen. Wir müssten eigentlich den Verbrauch von uns Menschen einschränken. Das ist eigentlich der Punkt Nummer uno. Der wichtigste Punkt, an dem wir am meisten die Umwelt schützen können. Mit einer Errichtung von einer Windkraftanlage schadest du der Natur auch ein Stück weit. Genau natürlich wie mit der Errichtung von einer Solaranlage. Machst du das auch ein Stück weit und verlagerst halt dann die Probleme vielleicht nicht woanders hin. Mhm. Indem dass du sagst, wir machen das nicht, erzeugen unseren Strom nach wie vor mit Braunkohle und Gas und Atom und was auch immer und haben aufgrund dessen Probleme woanders, wo dann irgendwelche Überflutungen stattfinden. Mhm. Also um das jetzt mal, das ist eine sehr komplexe Sache. Deswegen ist es immer sehr schwierig, das abzuwägen. Sagst du, okay, wenn bei uns drei Rotmilane sterben, ist es natürlich tragisch. Auf der anderen Seite, wenn du es nicht machst, hast du woanders den Stress.
Ja, die Frage ist, ob das, was man bei uns bebauen könnte, ob es das wirklich dann so einschneidend ist, dass man zumindest so fördernd ist, dass es was ausmacht, wenn es bei uns jetzt nicht entsteht, sondern woanders dann dafür. Ja, also dass diese strenge Vorgabe, ihr müsst jetzt da schauen, weil, aber wir können halt nicht.
Ja, ich meine halt sonst wahrscheinlich halt, jeder sagt woanders. Ja, aber das ist ja das Nächste, sagt ja dann jeder.
Der Naturschutz in der Beziehung hin, glaube ich, steht dann doch im Vordergrund, als dass ihr da viele Tiere verliert.
Genau, aber darf ich dazu was sagen, weil dieser Abwägungsprozess immer schon sehr, sehr interessant ist. Und wir haben das ja im Peitinger Marktgemeinderat bei manchen Dingen auch. Und wir hatten letztens bei Solaranlagen, hat die SPD einen Antrag gestellt, weil sie wollten einen sogenannten Kriterienkatalog auf die Beine stellen. Wollte ich das ja ansprechen und dann hast du zurückgespult und hast gesagt, ach, möb. Falls du dich erinnern kannst.
Ja, ja.
Und da ging es dann darum, dass man die Kriterien festlegt und ich sage mal die Kriterien oder die Orientierungspunkte oder Leitfäden festlegt, mit denen du den Bewerbern für Solaranlagen oder wenn jemand eine Solaranlage beantragt, festlegst, was die liefern müssen, damit diese Anlage dann
gebaut wird.
Zum Beispiel oder gute Karten hat, nennen wir es mal so. Mit dem Punkt, dass das, selbst wenn du diese Leitfäden und diese Orientierungspunkte alle einhältst, sie vielleicht trotzdem ablehnst. Mhm. Verstehst du? Du schaust auf den Laptop, du schaust ganz woanders hin.
Patrick? Ich versuche mir da gerade ein Bild drüber zu machen.
Inwieweit?
Ich bin halt nicht im Gemeinderat und dass da Grundkriterien da sein müssen, um eine Solaranlage herzustellen oder zu bauen oder zu errichten, ist mir schon klar. Ja, und dass man das nicht überall machen kann, ist mir auch klar. Zumindest viele sagen ja, das Erscheinungsbild der Ortschaft ist dann beeinträchtigt, das gefällt uns nicht, wie auch immer. Das ist immer die Frage, wem gefällt es nicht? Ja, der Sinn-Nutzen ist natürlich bei einer Solaranlage anderer als in einem Windrad. Ja, weil, wie gesagt, eine Solaranlage ist ein ganzes Feld, ganz klar, und so eine Windrad, da sieht man in Norddeutschland, die sind über die ganzen Flächen voll gefoppt und normal ein Windrad effektiver arbeitet oder mehr produziert als eine Solaranlage, jetzt sage ich mal im Vergleich, ja. Da ist schon noch eine andere Power dahinter, aber es muss erstmal Wind da sein, das ist das Grundproblem, ja, und wenn du da Schneisen hast, wo gar kein Wind ist, nützt mir auch nichts, wenn ich da sage, für diesen 2,9% oder 1%, ich stelle ein Windrad dahin, aber du hast halt keinen Wind, das heißt, der Baunutzenfaktor ist da einfach nicht gegeben.
Also wenn wir jetzt beim Wind bleiben wollen, ist es ja durchaus, gehe ich davon aus, dass bei diesen 2,1%, dass da der Wind schon geprüft wurde, dass das rentabel ist dann.
Nein, es gibt auch Gebiete, habe ich gelesen, dass einfach auch bei diesen 2,1%, da auch noch Gebiete drin sind, die einfach viel zu wenig Wind haben. Ja, das ist halt einfach das Grundproblem auch mit. Der Wind sollte schon da sein, um so einen Teil zu bauen. Aber gut, nochmal zurück zu deiner Beantragungsgeschichte da.
Ja, genau, da ging's dann darum, dass man sagt, okay, man legt Dinge fest, wie zum Beispiel die Einsehbarkeit von einer Solaranlage, wie prägt die das Ortsbild?
Das habe ich gerade gemeint
vorhin. Zum Beispiel. Oder wie viel landwirtschaftliche Fläche wird dadurch weggenommen, zum Beispiel. Und die Schwierigkeit dabei war, zu sagen, okay, du kannst es ja gar nicht, das sieht ja jeder anders. Also es sieht ja an sich erstmal, das in einen Kriterienkatalog zu machen, den du dann, weil es soll ja, es ist ja trotzdem immer eine Einzelfallentscheidung von Solaranlagen, die du triffst, wenn ein Antrag kommt, die du, wie soll man es formulieren, die du nur schwer in einen Kriterienkatalog packen kannst, weil es eh schon jeder im Gremium anders gewichtet. Mhm. Was hält er von landwirtschaftlicher Nahrungserzeugung im Verhältnis zu einer Solaranlage, die Energie erzeugt und unsere örtliche Wirtschaft dadurch vielleicht fördert? Mhm. Allein diesen Punkt sieht jeder im Gemeinderat ein Stück weit anders. Und auch dieses Thema Einsehbarkeit zum Beispiel, das sieht auch jeder im Gemeinderat. Was ist für dich Einsehbarkeit? Ja, klar. Ist es für dich Einsehbarkeit, wenn man eine Hecke drumherum pflanzt, ist es dann nicht mehr einsehbar? Das ist äußerst schwierig, in einen Kriterienkatalog zu packen.
Einsehbarkeit sehe ich halt dann einfach eher wie, passt dahin oder nicht, von der landschaftlichen.
Genau, aber das ist ja eine Einzelfallentscheidung am Ende. Und das bedeutet, solltest du da einen Kriterienkatalog erstellen, wo dann jemand kommt und sagt, ich erfülle doch alle Punkte und dann im Einzelfall wird entschieden, aber wir wollen es trotzdem nicht, das ist auch schwierig.
Ja, ist allgemein schwierig. Aber gut.
Genau. Also es ist, auf was ich hinaus will, ist, dass diese ganze Energiewende-Geschichte immer ein Abwägungsprozess sein wird, höchstwahrscheinlich im Einzelfall. Mhm. Und dass du keine Pauschaldinge drüber stülpen kannst. So denke ich mir das.
Ja, das ist auch schon mal eine Aussage.
Ja, wir neigen ja dazu, so eine Formel F, und ich verstehe es ja auch, so eine Formel F zu entwickeln und sagen, okay, wenn das und das und das so erfüllt ist, dann können wir hier eine Windradanlage hinstellen oder da können wir hier ein Photovoltaikfeld machen. Aber im Endeffekt ist es immer eine Einzelfallentscheidung.
Ja.
Du musst es immer im Einzelfall anschauen. Du stellst hier ein Windrad auf, sagst, okay, was, dann musst du schauen, was sind hier an Vögel drumherum und was sind hier an Auerhähnen, die umeinander fliegen. Und
apropos schräge Vögel, lass uns in Garmisch bleiben. Ich möchte mal das Thema wechseln. In Garmisch haben unbekannte Schilder, also Straßenschilder abmontiert und haben sie auf einem Pfahl sozusagen am Richard-Strauss-Platz wieder aufgebahrt und haben gesagt, diese Namen dieser Straßen müssen geändert werden, weil sie halt ein Drittes Reich-Hintergrund haben und keine Ahnung. Also hast du das mitbekommen davon?
Ich habe es mal angelesen und fand es hochspannend.
Es ist wirklich hochspannend, weil, wie gesagt, wir sprechen jetzt hier mal, um euch mal ein paar Namen zu nennen. Wir rechnen jetzt von Ferdinand Barth, dann sind alle Straßennamen, dann Fritz-Müller-Straße, dann Hindenburg-Straße, dann die Ludwig-Thoma-Straße, dann Ludwigs-Straße, dann haben wir noch Josef-Wackerle-Straße, Richard-Strauss-Platz und auch der Mohrenplatz zum Beispiel. Ja, das wurde ganz komisch.
Sie wurden abmontiert und
genau, am Richard-Strauss-Platz praktisch, auf dem Pfahl wieder aufgebahrt oder also
aufgestellt. Also kein Diebstahl, sondern einfach eine Umnutzung. Ja.
Okay, gut. Hast du für sowas Verständnis?
Ja, schon. Ich habe schon Verständnis, ein Großteil dieser Namen muss man schon hinterfragen, ob man die in der heutigen Zeit mit unserem jetzigen schon geänderten moralischen Denken noch als Straßennamen haben wollen.
Die Frage, die ich mir halt stelle, das sind ja auch Sachen wie jetzt König Ludwig II. Wird da sozusagen zerrissen, dann
die kann man auch zerreißen.
Ludwig Thoma, glaube ich, war ja als auch kein unbeschriebenes Blatt oder
schwieriges. Ludwig Thoma ist ja auch in der NS-Zeit, glaube ich, auch nicht ganz so glimpflich gewesen. Den kann man auch hinterfragen, auch als.
Der Mohrenplatz zum Beispiel, das kam ja ursprünglich von dem Drei Mohren, Gasthof Drei Mohren.
Ja.
Das ist ja eine Jahrhunderte Tradition, sage ich jetzt mal. Also ich muss da sagen, auch wenn man jetzt das mal politisch sieht, so eine Straßennamen, die schon seit Jahrhunderten existieren. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich...
Nein, ich bin schon der Meinung, dass man solche Dinge immer wieder, zum Beispiel Hindenburgplatz oder was es da noch immer ist.
Hindenburgstraße,
ja. Hindenburgstraße, wenn du auch die Geschichte von Hindenburg auch mal in der ganzen Zeit dann auch mit unserem Reichskanzler damals und so. Also das kann man schon hinterfragen. Ich finde das nicht hinterfragenswert an der Stelle. Jetzt stellt sich die Frage natürlich, muss man es so machen, kann man es nicht anders machen, aber
König Ludwig II. Zum Beispiel, was hat der damit zu tun? Ich habe ja lange überlegt, was hat es damit zu tun, dass der da auch mit seinen Platz hat gerade in der Debatte? Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen.
Da müsst ihr jetzt Halbwahrheiten raushauen, also ich habe im Hinterkopf ein paar Dinge, aber die möchte ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so belegbar sind. Und um nicht irgendwelche ein Narrativ zu bedienen, das vielleicht nicht so ist. Wenn es das ist, dann ist es aus meiner Sicht verständlich, was ich so ein bisschen im Kopf habe.
Es gibt ja Kasernen, Christian. Es gibt ja Kasernen, die auch noch so einen alten Namen haben. Ich kann sie nicht alle aufzählen, ich weiß es nicht, aber ich weiß noch so aus meiner Bundeswehrzeit, es gab Kasernen, die hatten halt so Namen, ich weiß nicht, ob es eine Hindenburg-Kaserne gab oder irgendwie sowas, aber.
Ja, mit Sicherheit.
Mit Sicherheit gab es sowas, aber ich weiß, es ist
schwierig. Wenn du dann mit Abwägung dazu kommst, dass man Ludwig II. Die Straße lässt, aber irgendwie den Hindenburg-Platz, den dann an deinen Namen wechselst,
ja.
dann ist es okay. Ich finde die Art des Protestes auch in Ordnung, die ist jetzt auch nicht arg schlimm, finde ich. Und nur weil sie vielleicht jetzt nicht ganz gesetzesmäßig richtig ist, heißt ja nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen darf.
Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Wahrscheinlich ist es notwendig, sonst wäre es gar nicht so weit gekommen, wie es jetzt ist, dass man da Straßennamen abmontiert und woanders wieder aufbaut, um jedem zu zeigen, das muss weg oder umbenannt werden.
Ja, nein, man darf sich da schon Gedanken machen. Ich finde, man darf sich Gedanken machen, ob die Straßennamen von damals noch die Straßennamen ist, die heute noch in einem Ortsbild was zu suchen haben. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich eine Straße schlicht und ergreifend umbenennen. Okay. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel irgendwann mal ein rechter Verlag in irgendeiner rechts angehauchten Straße, ich weiß nicht mehr, wie sie genau hieß, damit ist genauso wie bei Ludwig II. Müsste jetzt irgendwas Halbwahrheiten sagen. Es war auf alle Fälle ein Namen, der wo äußerst rechts angehaucht war, und da hatte der Nazi-Verlag hatte da seine Hauptstelle, und dann hat das die einzige Möglichkeit, diesen Nazi-Verlag wegzubringen, war die Straße umzubenennen in Sophie-Scholl-Straße.
Toll.
Oder Geschwister-Scholl-Straße. Mhm. Und dann ist, das war auch ein netter Move damals. Mhm. Und ich glaube, das kann man überdenken.
Mhm. Ja, gut.
Genau.
Was man auch überdenken sollte, ist, wir müssen mal nach Obersöchering schauen. Da gibt's einen Swimmingpool-Streit. Fand ich jetzt auch irgendwie ganz witzig, das Thema. Und da kam Folgendes zum Tragen, dass jemand einen Swimmingpool, in 35 Quadratmeter großen Swimmingpool in sein Grundstück reingebaut hat und die Nachbarn sich darüber aufgeregt haben, dass es zu laut ist, dass die Partys, die da stattfinden, und das Geplätscher die ganze Zeit, und das wäre alles jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Es ist halt mal ein Nachbarschaftsstreit, Auseinandersetzung, aber was da wirklich noch so ein ausschlaggebender Punkt war, ist, dass dann der Vizebürgermeister daraufhin gesagt hat, ja, also wenn man bei uns in Obersöchern wohnt, dann diese Grundstücke wurden ja damals auch ganz lustig eigentlich, das Thema, die wurden ja in einheimischen Projekten vergeben. Und wenn man die im einheimischen Projekt vergibt, hat man ja auch weniger bezahlt. Also muss man sowas auch aushalten, nach dem Motto, ihr seid ja schon fast Menschen zweiter Klasse, so ungefähr. Und man muss einfach den Drop mal lutschen, dass halt da sowas ist. Und fand ich auch sehr interessant. Jetzt kennst du dich natürlich mit so Bebauungssachen besser aus, weil es wurde ja dann was gefordert.
Ich bin eher ein großer Fan von dem, dass man eher mal den Drop lutschen sollte. Also das ist in allen Dingen nicht so. Aber ja, verständlich, da geht's ja dann darum, dass es irgendwelche Grenzen gibt, in denen man bebauen darf, also Baugrenzen, und innerhalb denen muss man sich halt dann zum Beispiel bewegen. Und wenn du halt darüber hinausgehst, baust du halt außerhalb der Baugrenze, dann kannst du eine Befreiung beantragen und die wird halt dann genehmigt oder nicht, oder eine isolierte Befreiung oder lauter solche Dinge. Aber im Endeffekt ist das ja dann schon ein Nachbarschaftsstreitigkeitsding, was da stattfindet.
Zumal ja die Nachbarn gefordert haben, dass wenn das...
Haben ja Poolpartys stattgefunden, Patrick. Ja, ja. Die Frage ist, die eigentliche Frage ist, warum waren wir nicht auf dieser Poolparty bisher, wenn da so Poolpartys stattfinden?
Ja, weil einfach zu klein ist, da sind wir doch raus, Christian. Wenn wir jetzt mal reinhüpfen, dann ist...
Ist Wasser leer.
Ja, das ist... auf jeden Fall hatte der Nachbar versucht, ja dann eine Einigung zu finden, der da praktisch sich gestört fühlt und der dann sagt, er hätte das Ehepaar auch verpflichten sollen, dass keine Musik mehr am Pool zu hören ist, dass keine Poolpartys mehr feiern.
Das ist echt gut.
Dass ab 22 Uhr darf keiner mehr den Pool betreten oder geschweige denn da überhaupt noch hingehen. Und er hat auch dafür geworben, dass dann die Wärmepumpe für Schwimmbecken abgeschafft wird, weil die auch viel zu laut ist. Und dass diese Vereinbarung dann auch über hinaus auf Dritte gelten sollte. Das heißt, wenn das Haus mal verkauft wird, sollte natürlich dann auch dieses nicht Recht,
sag nicht ich betreten mal. Ab ja, 22 Uhr ja, dieses Bereiches.
Sozusagen weitergeben, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Ja, also, ja aber mit sowas muss man sich dann rumärgern, glaube ich. Der Gemeinderat ist da jetzt nicht ganz so, oder der Ort selber ist jetzt nicht ganz so amused über die Aussage des Bürgermeisters, dass man halt einfach, wenn man das dann doch günstig bekommen hat, dann einfach mal.
Nein, die Rechte gelten, ja auch für alle. Das ist ja, ist halt so in dem Augenblick, wo du, ist ähnlich wie in Gewerbegebieten. Wenn du in Gewerbegebieten ein Haus hast, hast du die gleichen Rechte wie woanders, wo du ein Haus hast, was auch Emissionsrecht angeht. Und natürlich sagt man dann immer, okay, du hast ja eigentlich später reingebaut, du weißt, wo du reingebaut hast, oder die Kuhglockendebatte ist auch ein wunderbares Beispiel. Also mit dem Gewerbegebiet meine ich jetzt zum Beispiel in Steingaden gab es einen Gewerbebetrieb, der hatte eine Wohnung überhalb von seinem Schreinereibetrieb. Er war früher mal sogar Gewerbeverbandsvorsitzender in Steingaden und hat dann ein Bauvorhaben, welches gegenüber von ihm stattgefunden hat, so massiv behindert, dass sie mehrere 10.000 Euro an Schaden hatten, weil sie nach 10 Uhr noch den Beton glatt streichen wollten. Aber dieses Recht hatte er halt, weil er hatte Anrecht auf Ruhe und die hatten halt den Beton rein und das hätte Sichtbeton werden müssen und dann haben die den halt ziemlich glatt machen müssen und das hat halt über 10 Uhr ist das hinausgegangen und dann war die Polizei da und hat den Bau eingestellt und dann mussten die nochmal eine ganz andere Nummer an Kosten auffahren, um das so hinzubekommen, wie sie das wollten. Und das Recht hatte derjenige aber, obwohl er wohlweislich im Gewerbegebiet gebaut hat und gewusst hat, dass da noch Bauvorhaben kommen. Und das Recht steht ihm halt leider zu und da muss man sich aus meiner Sicht schon ein bisschen hinterfragen, wo wohne ich, in was für einer Gegend wohne ich? Wohne ich neben einer Wiese, wo Kuhglocken sind und habe ich das Recht, dass die Kuhglocken nicht da sind? Wohne ich in einem Gewerbegebiet und habe vielleicht... Ich
kann aber auch ein bisschen nachvollziehen, Christian, weil der Swimmingpool ist immer auch dann, wenn man ihn benutzt, laut. Ja, man springt, man plätschert, das hast du eigentlich, wenn du einen Sonntagnachmittag schön auf der Terrasse liegen willst und denkst einfach, oh geil, einfach mal ausspannen und dann der Nachbar die ganze Zeit in den Pool reinhüpft und Geschrei ist sowas der Geil. Das, was ich will jetzt, ich sehe die eine Seite und sehe die andere Seite.
Es ist
schon laut.
Ja, aber das ist doch schön, wenn die dann in den Pool springen.
Also ich möchte keinen Nachbar haben, der einen Pool hat, muss ich ehrlich sagen.
Ach, ich hätte damit wenig Stress.
Wahrscheinlich. Also Gott sei Dank haben wir keinen, der einen Pool hat, aber ich weiß, dass das laut ist und
Also Not gehst du selber rüber und rufst mit Nein und sagst jetzt,
ja,
ist, ne, oder?
Also
das sind so Dinge, das sind echt so Dinge, ähnlich wie so Kuhglocken, da verliere ich auch das Verständnis dann ein Stück weit.
Na gut. Was haben wir noch, Christian?
Das ist schon äußerst, wir haben schon äußerst bürokratisch gerade, oder? Von dem, ob Kriterienkatalog hin und her und Einzelabwägungen hier und da und, und Swimmingpool Baugrenzen dort. Ja, hochinteressant. Lass uns doch zu was Erfreulichem kommen, Patrick. Ich habe den Bachelor auch geschaut.
Nein.
Doch.
Bist du gezwungen worden?
Ich wurde tatsächlich letztens gezwungen, eine Folge Bachelor anzuschauen, weil ein ein Freund von mir kannte da jemanden und dann musste ich die Folge Bachelor anschauen und musste mir meine Meinung bilden und ich wurde um die Meinung gefragt, habe sie dann auch von mir gegeben. Und Patrick, also mittlerweile gibt es ja beim Bachelor, gibt es ja zwei Bachelor. Wusstest du das? Also es gibt nicht nur einen, die haben mittlerweile zwei.
Was, in derselben Sendung?
Ja, genau. Also Echt? Es gibt zwei Männer. Es gibt
zwei Hähne im Korb.
Es gibt zwei Männer und dann gibt es irgendwie Frauen, die habt es ja nicht so richtig mitbekommen. Es waren jetzt nur noch wenige dabei. Aber sämtliche Bachelor-Kandidaten hatten mit allen Kandidatinnen so alles.
Ich weiß gar nicht, ich weiß, Christian, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil ich weiß nicht, was das soll. Da sind dann, was ich, 20 Mädels und dann zwei Typen, zwar bei einem Typen schon Katastrophe und der probiert dann
jeder mal. Jeder hat seine Mädels, also die dürfen immer durchswitchen, also die haben nur einen.
Ist doch,
die laufen so nebeneinander.
So maximal sexistisch, finde ich.
Jetzt sind wir schon oft sexistisch, oder ich zumindest, ich bin schon sehr oft sexistisch, aber selbst das ist mir zu doof.
Das ist, also was Dümmeres gibt es eigentlich gar nicht.
Jetzt stell dir mal vor.
Dann wird der Typ auch noch gefeiert danach oder die beiden, die dann zusammenkommen sollten, wahrscheinlich werden auch gefeiert und kriegen dann auch irgendwelche Star-Auftritte in irgendwelchen anderen Scheißsendungen, weil was macht denn das überhaupt für einen Sinn, dass vorm Fernsehen praktisch da die Mädels untereinander sich begeifern oder bekriegen, weil der andere mit der schon mal geknutscht hat und mit mir noch nicht und was ist denn das für eine Unterhaltung.
Ja, dieses Frauenbild, wo vermittelt wird, ist äußerst fragwürdig.
Oh, das ist äußerst fragwürdig.
Und wie sich die Männer verhalten, ist noch viel dümmer. Das muss man fairerweise sagen. Also, einfach mal eine These. Da ist dieser, also gehen wir mal davon aus, es gäbe nur einen, wir nehmen einfach nur einen her.
Ist es dann mit der Rose, oder? Heute habe ich keine Rose.
Ja, genau.
Nur mit der Rose. Dann heult die und springt von der Brücke, weil sie keine Rose gekriegt hat. Na und dann?
Das Witzige war, in der letzten Bachelor-Folge sind die zwei Hübschesten rausgewählt worden. Die zwei Hübschesten, also die, wo mit Abstand die attraktivsten Frauen, die hat er nicht genommen. Also nur mal so, by the way. So, aber unabhängig, da habe ich schon mal sämtliches Verständnis verloren für die Geschmacksknospen dieser zwei Jungs da, die die Bachelors sind. Und unabhängig davon hat dieser Bachelor, also dieser eine, also reden wir mal nur von einem, aber das haben beide gemacht, waren mit allen dreien, sag ich mal, die Nacht im Bett gelegen. Wahrscheinlich haben sie sich Bücher vorgelesen, von dem gehe ich aus.
Hörspiele angehört.
Ja, genau. Und jetzt musst du dir ja vorstellen, wie du sagst, irgendwann gewinnt ja eine. Und die sind dann zusammen das Paar. Die schaut sich doch die Folge am Ende auch an.
Das ist doch,
die schaut sich doch die Folge am Ende auch an und sieht ja dann auch, ach, der war mit den anderen Zweien in der Zeit, wo er mir Gefühle vorkeuchelt hat, unabhängig davon, dass die Komplimente, die wo der eine gegeben hat, bei jeder die gleichen waren. Man kann es ja auch alles nicht immer frisch ausdenken, ist ja auch verständlich. Die schaut sich das ja am Ende an. Und die sieht ja, dass der dann auch mit den anderen, also das ist äußerst, äußerst dämlich. Das ist maximal dämlich. Also ich war kurz davor, mir das siebte Bier aufzumachen.
Oh Gott. Ich glaube, mit dem siebten Bier würde ich es nicht mehr ertragen. Also ich habe sowas noch nie angeschaut.
Das ist wirklich schlimm, Patrick. Das ist wirklich schlimm.
Und die Wette muss echt übelst gewesen sein, dass du sowas anschauen musst.
Das war sehr heftig.
Höchststrafe.
Ja. Höchststrafe. Aber ich habe mir gedacht, okay, vielleicht kann ich ja für heute was beitragen.
Ja, gut.
Besser wie über irgendwelche Flächennutzungspläne und
ja,
Solaransiedlungen zu reden.
Dann doch lieber von der Brücke springen, keine Ahnung. Aber Christian, lass uns mal in die Politik ein bisschen schauen. Die AfD gegen Deutschland. Wir hatten ja 2021, ist ja die AfD zum Verdachtsfall vom Verfassungsschutz eingestuft worden.
Und ja,
die AfD hat jetzt, absolut zu Recht, und die AfD hat jetzt geklagt. Gegen diese Einstufung.
Nicht zu Recht.
Und hat hat Deutschland oder die Bundesrepublik mal mit 210 Anträgen bombardiert.
Das sind 210 Anträge mehr wie die CDU, CSU
in der Hoffnung,
bezüglich dem Haushalt gemacht hat.
In der Hoffnung natürlich, dass bei 210 Anträgen dem Bund sozusagen oder dem, ist ja der Bund im Endeffekt,
ja,
ein Fehler unterläuft, was wahrscheinlich auch möglich wird oder passieren wird, um sich dann an diesem Fehler praktisch dann sozusagen ja, einzuklinken, um dann doch Recht zu bekommen, dass es nicht eingestuft, weil ich irgendwann, ich sag bei 210 Anträgen, es ist ja eine reine, es ist eine reine Verzögerungstaktik.
Ja, genau.
Anderes. Es ist ja nichts anderes, was dahinter steckt, ja.
Trump.
Ja, wie auch immer. Aber das finde ich schon allerhand, gell. Dass man, gut, die müssen natürlich diese 210 Anträge annehmen, weil sonst Demokratie, sind wir ja dabei. Und aber das finde ich doch schon.
Nein, das ist der Rechtsstaat.
Ja, meine ja, Rechtsstaat. Und das ist natürlich schon der Hammer, oder?
Ja, das ist, wie du sagst, Verzögerungstaktik pur. Wundert mir jetzt auch nicht wirklich. Ich meine, die müssen jetzt erstmal über die Landtagswahlen kommen. Strategisch mag das sogar sinnvoll sein. Wir haben wichtige Landtagswahlen vor sich.
Ja, nicht nur Landtag, es geht ja auch Europawahlen.
Genau, auch mit noch Europawahlen, Landtagswahlen, Wahljahr, schlechte Kommunalwahlen. Also haben wir ein bisschen was vor der Brust und sagen, okay, das wollen wir ein bisschen hinauszögern. Wie gesagt, macht Trump in Amerika nicht anders. Witzig ist in dem Kontext, dass der BR in einer Investigativrecherche herausgefunden hat, dass über 100 Mitarbeitern von der, also jeder Abgeordnete hat ja, glaube ich, 27.000 Euro im Bundestag, ja. 27.000 Euro zur Verfügung, glaube ich, ungefähr, um Mitarbeiter zu unterhalten, was ja sinnvoll ist, die wo ihm zuarbeiten, wissenschaftliche Mitarbeiter, die zum Beispiel seine Termine organisieren, ihm Sachthemen aufarbeiten. Also das macht durchaus Sinn. Und über 100 Stück sind in der AfD-Fraktion eben in rechtsradikalen Vereinigungen.
Fantastisch. Das läuft ja immer perfekt, oder?
Ich dachte mir, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich, dass aufgrund dessen, dass sie eigentlich alle in der AfD sind, dass eigentlich alle in einer rechtsradikalen Vereinigung sind, wenn ich ganz ehrlich bin.
Deswegen kommt mir das eigentlich schon.
Deswegen kommt mir das gar nicht so schockiert.
Das ist eigentlich wurscht, welcher da irgendwo
mit. Ja, also mich hat's also erstens mal nicht schockiert. Da geht's ja dann tatsächlich um radikale Burschenschaften.
Aber Christian, das muss man doch von Haus aus. Also es kann ja nicht sein, dass die im Bundestag sitzen, sich Leute holen, die rechtsradikal sind. Das muss doch unterbunden werden. Das muss doch geprüft werden. Gibt es da keine Prüfkommission, die die Leute vorerst mal überprüft?
Die sind ja im Angestelltenverhältnis zu den Abgeordneten.
Aber anscheinend gibt es nicht, oder?
Nein, es gibt es nicht. Das ist ja ein Angestelltenverhältnis. Und das hat halt jetzt der BR rausgefunden. Genau.
Wahnsinn, echt.
Genau. Das ist schon das sehr,
ist
sehr
echt,
heftig.
Das ist echt heftig, ja.
Aber lass uns wieder zu was Positivem kommen, lieber Patrick.
Ja, ich habe hier was aufgeschrieben, was ich auch sehr interessant finde. Da hatten wir ja schon mal im letzten Jahr darüber berichtet. Es geht um Neapel. Da lauert ja ein Supervulkan unter Neapel. Das sind diese phlegäischen Felder, die da so 20 Kilometer weiter weg sind. Und da gab es jetzt ein Erdbeben der Stärke 3,5, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Und die Forscher sind jetzt echt in Sorge, dass das Ding jetzt dann ausbricht. Was natürlich katastrophale Folgen haben wird, auch dann für Deutschland oder beziehungsweise, ich sage jetzt mal, hunderte, wenn nicht sogar tausende Kilometer dann weiter weg.
Das sind diese Felder, auf denen immer noch die Leute leben.
Richtig, also wir reden hier von Millionen von Menschen, die da wohnen.
Genau, und die wo auch das sagen, wir leben da weiter, weil wir haben da seit Jahrhunderten gelebt. Wir leben immer mit diesem Vulkan unter uns.
Genau, und jetzt muss man sich mal vorstellen, das Ding bricht jetzt wirklich aus. Also die Chancen, dass er ausbricht, ist doch sehr hoch. Gell? Also der Boden hat sich da schon mehrere Meter angehoben. Die Fischer da in diesem Ort in der Nähe kommen ja schon gar nicht mal an ihre Boote ran, weil da ist kein Wasser mehr. Die Boote liegen da einfach auf dem Trocknen, weil das sich schon so angehoben hat. Das ist wirklich, also das ist schon mal eine Hausnummer, glaube ich. Wenn der ausbricht und auch die Augsburger Allgemeine hat darüber berichtet, und hat gesagt, wenn das passiert, dann wird es massive Auswirkungen haben, auch für uns hier in Deutschland. Weil diese Rauchwolken, die dann entstehen, das ist mal eine andere Hausnummer. Was machen wir, wenn das passiert?
Rennen. Ja, da enorme Staubwolken, die wo auch über die Alpen drüber gehen.
Richtig.
Das bedeutet, gut, Fliegen ist mal sowieso außen vor. Kannst ja nicht mal fliegen, meiner Kenntnis nach.
Also uns reicht ja schon, wenn der Sahara-Sand kommt, gell? Ja. Und dass einmal so Staubwolken kommen, da ist
also. Die Sonneneruption hat ja letztens zu WLAN-Ausfällen geführt, also.
Der über Island ausgebrochen ist vor ein paar Jahren, ja. Das war jetzt nicht ganz so tragisch, weil es natürlich dann über, der ganze Schamott dann über das Meer abgegangen ist und in Island da oben ist ja dann wenig bis gar nichts, gell?
Ja, aber hat bei uns auch zu Flugausfällen geführt.
Richtig, ja. Aber der Staub ist bei uns nicht angekommen oder die Asche.
Genau. Nein, das wird heftig. Also
das wird echt heftig, ja. Zumal ja der Wind dann auch immer so von westöstlich, nordöstlich marschiert. Also da könnte schon.
Ja, also kannst du das nicht beeinflussen, aber wenn das kommt, wird eine Hausnummer.
Also die Zeichen sind da, dass das Ding ausbrechen.
Dann wird es mal dunkel hier bei uns. Ladet eure Taschenlampen auf, so viel dazu.
Könnte man mal sagen. Und vor allem die Elektroautos aufladen.
Und vor allem, Patrick, das ist mal ein Herzensanliegen.
Vor allem, ich brauche keinen Benzinfilter tauschen, weil ich habe ja gar kein Benzin im Auto. Also
das ja, ist, lass es mal aus. Aber hast du Elektroauto, oder?
Ja.
Okay, ist mir, könntest auch mal was sagen dazu.
Also, ja, dachte ich, ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Okay,
nee, wusste ich jetzt bisher nicht. Aber was mir ein Herzensanliegen ist, stockt's eure Weinvorräte auf. Kauft's Wein, Leute. Der Weinkonsum ist rückgängig und zwar in einer Dimension, dass in Frankreich.
Ist es Bretagne? Nee, ist nicht Bretagne.
Nein, ist nicht Bretagne. In Frankreich,
wie heißt der
Bordeaux-Wein.
Die Bordeaux-Region.
Nennen wir es so. In Frankreich ihren Wein nicht mehr losbringt, Weinreben abbaut.
Alarm.
ihre
Alarm für Cobra 11.
Olivenbäume stattdessen anbaut, dass in Franken oben, okay, das ist der Wein, der mir weniger stört, aber der trotzdem anscheinend wohl gar nicht ganz schlecht ist, dass der Frankenwein, dass die jetzt sagen, wir lassen einfach mal 10% brach liegen und lassen die Weinreben, wir keltern einfach an dieser Stelle nicht mehr, wir lassen die einfach, weil so wenig Weinabsatz da ist, Patrick. Was ist denn da los?
Der Bierabsatz ist auch zurückgegangen, massivst. Also dieses abendliche Bier, dass man abends Bier zum Abendessen trinkt, findet eigentlich immer seltener statt. Das heißt, die Bierbrauer beklagen, dass der Bierkonsum massiv zurückgegangen ist.
Also woher kommt das, Christian?
Also an unserem Podcast kann es nicht liegen.
Nein,
wir werben ja immer für einen gesunden Alkoholismus, wobei wir jetzt in dieser Episode tatsächlich mal so eine, sollte jemand da Probleme haben mit Alkohol, darf man sich da auch mal Hilfe holen. Das ist auch das Nächste. Also könnte man mal so einen Link einfügen. Das wäre vielleicht auch mal.
Ja, oder?
Ja,
aber SOS, ja, also wir wollen ja nicht immer nur für Alkohol werben, aber für die Leute, die damit kein Problem haben, die sollten sich einen Weinvorrat anschaffen.
Bier ist in Bayern ein Lebensmittel, Christian. Das ist halt so. Das ist einfach verankert in unserer.
Ja, aber immer weniger anscheinend, Patrick. Die Kultur geht flöten. Liegt es an dem hohen Migrationsanteil mittlerweile oder an dem Ramadan, der jetzt ansteht? Oder?
Es liegt, glaube ich, eher an der Aufklärung und an der
schlechten Erziehung der Kinder, dass sie einfach nicht mehr saufen. Oder an was liegt's?
Nee, die machen gesunde Dinge.
Die guten Erziehung der Kinder, weil wenn sie schlecht erzogen wären, würdest du immer mehr trinken.
Trinkst du bloß noch Fenkeltee oder wie?
Also bitte.
Ja, also Weinvorräte anlegen ist ganz wichtig. Bier. Ja,
es geht ja nur ums Kaufen, es geht ja nicht ums Trinken.
Aber ich verstehe auch, ich sehe jetzt gerade, ich muss es einfach sagen, du trinkst hier gerade einen Falkenfelser
Premium Pilsener.
Ich bin hier nach wie vor bei Max Josef hängen geblieben, weil der Max Josef einfach ein Gigant ist. Gell? Aber
Stiftung Warentest, sehr gut.
Ja, aber Stiftung Warentest, was haben sie da getestet? Ob man die Flaschen in die Ding reinbringt?
Nein, ob man sie halt öffnen kann.
Wie man sie öffnen kann.
Ja, aber ich...
Qualitativ ist Stiftung Warentest sehr gut. Wer hat getestet? Wahrscheinlich
die Brauerei selber.
Wahrscheinlich die vor irgendwelchen Supermarkt stehen und ihr Bier trinken.
Vom Netto in Peiting.
Hauptsache günstig.
Ich habe das Gefühl, der neue Hotspot mittlerweile ist vom Netto in Peiting. Also egal zu was für einer Zeit ich zum Rewe fahre, ist vom Netto gibt's mindestens 4 Leute, die wo gerade dastehen und ein Bier trinken.
Ja.
So, das ist eine neue Kneipe.
Ja. Aber da muss ich auch sagen, da ist halt einfach, da fehlt auch die Qualität dann einfach des Bieres, was da zu sich genommen wird. Wenn man dann diskutiert darüber, man steht vor dem Supermarkt und die würden diskutieren, ob jetzt der Max Josef besser ist oder der Paulaner oder sonst irgendwas. Nein, da wird dann Falkenfelsener
Pilsener
Premium Bräu reingekippt und
wenn ich mit dir mal eine Blindverkostung mit meinem Falkenfelser Pilsener machen würde, würdest du ja also absolut auf meiner Linie schwelgen.
Gott, deswegen Pilsener kenne ich sofort raus, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, Christian. Pilsener, es geht mir über, er geht gar nicht. Also, naja. Aber wie gesagt, vom Weinkonsum gehen wir mal ins Feierland nach, wir haben ja drüber über Saarbrücken schon gesprochen, gell?
Ja, ein bisschen haben wir es angedeutet und du wolltest noch was dazu sagen, dass Bayern in der Champions League weiter ist.
Richtig.
Mit einer überzeugenden Darbietung.
Absolut überzeugend. Absolut überzeugend und großen Respekt, dass die Mannschaft sich gefunden hat, muss man ganz klar sagen. Wie ist ausgegangen? Ich weiß, ich konnte es nicht.
3-0,
ja. Also fantastisch, wirklich super gespielt. Und ich glaube, die Mannschaft hat sich gefunden. Kann vielleicht sein auch, dass wir das Konzept verstanden haben. Ich weiß es nicht. Aber wir sind eine Runde weiter.
Wir sind eine Runde weiter. Und wenn Bayern eine Runde weiter ist, sind immer automatisch Champions League-Siegträume
da,
automatisiert da.
Und auch die Fachwelt simpelt auch schon, wer könnte denn die Champions League gewinnen? Und da sehen viele Bayern immer noch mit
dabei.
Mit definitiv dabei.
Zu Recht.
Also wirklich zu Recht.
Sollten sie wieder ein Spiel knapp verlieren, ist aber die Hölle wieder da.
Ja, ich glaube, die nehmen die Euphorie jetzt mit, so wie Peiting die Euphorie mitgenommen hat, und die werden jetzt da mal richtig gern abliefern.
Ich bin gespannt, aber lass uns zur Nationalmannschaft schauen.
Gerne. Unser Bundestrainer Nagelsmann hat heute die Mannschaft vorgestellt.
Das ist mir etwas entgangen. Also du müsstest mich jetzt aufklären, Patrick.
Was ist dir entgangen?
Was er vorgestellt hat, ich weiß es nicht.
Ja, er hat die neue Mannschaft vorgestellt und es sind 6 neue dabei.
Okay.
Und er hat auch so Stammspieler mal einfach ausgelassen. Also von Bayern ist eigentlich nur Müller dabei und wer heißt der andere?
Neuer
und Pavlovic, ein ganzer Junge, der so nicht entscheiden
Kimmich.
Wollte, ob er genau Kimmich, ob er sich entscheiden sollte zwischen Serbien und Deutschland. Er wollte sich eigentlich erst nach der EM entscheiden, was er macht, aber wurde jetzt nominiert, berufen und er freut sich darauf. Also auch ein junges Talent, muss ich echt sagen. Interessanterweise ist natürlich auch von Leverkusen jemand dabei und auch von Stuttgart sind viele dabei, unter anderem auch im Sturm der UNDAF, der eine sensationelle Saison bis jetzt abliefert und auch ein Versenker ist. Ein Versenker vom Tor, also den, wenn es aufs Tor losschießt, von 10 Schüssen sind 9,5 drin, gehört, der andere geht an Latte. Nein, also was hältst du davon von der Aussortierung der alten Hummels, Gott sei Dank,
ja,
ist draußen.
Ja, du brauchst halt immer eine gute Mischung zwischen älteren Spielern, die das Ganze etwas führen.
Bitte jetzt nicht zwischen
jungen und dynamischen Spielern.
Das kann ich nicht ertragen.
Und wenn du halt jetzt wieder einen Haufen Junge mit dabei hast. Nagelsmann, um nochmal konkreter zu werden, Nagelsmann ist ja mit dem Rücken an der Wand.
Ist ganz klar. Er muss ja was
ändern. Der muss ändern. Das Konzept umstellen. Er hat mit Kroos einen der besten Spielführer und Spieldenker mittlerweile wieder an Bord. Das gibt ihm Freiraum, tatsächlich um einige andere auszusortieren, diese eine Person allein schon. Das gibt ihm Spielraum, auch deutlich jünger den anderen Kader zu gestalten. Eine Person wie Kroos gibt dir die Möglichkeit, 3 andere Ältere wie Hummels und noch ein paar andere auszusortieren.
Er hat sogar im Sturm Müller nominiert von Bayern.
Müller ist wichtig.
Ganz wichtig.
Also Müller ist ähnlich wichtig wie Kroos. Kroos macht spielerisch, wenn er verletzt frei bleibt, nimmt er dir tatsächlich 3 Ältere weg. Aufgrund seiner Fähigkeit, das Spiel zu denken.
Mhm.
Und ich kann mir sehr gut, Müller ist aufgrund von seiner Kommunikationsstärke, was ja Kroos nicht hat. Kroos hat ja nicht diese verbale Art.
Müller stellt sich ja selber nicht im Vordergrund, sondern er stellt immer die Mannschaft im Vordergrund. Genau. Das ist ganz wichtig.
Der verbalisiert ja auf der Bank genauso.
Genau, und du kannst ihn auch hinsetzen auf der Bank und deswegen ist er auch nicht böse. Genau. Und das ist das Wichtige im Endeffekt, dass er dann auf der Bank das was macht.
Im Endeffekt ist er der zweite Trainer.
Wenn er die WM dann gemacht hat, haben sie auch einfach ein paar Leute mitgenommen bei der letzten WM, die wir gewonnen haben, die einfach nur da sind, ja, und einfach fürs Team da sind.
Genau. Aber Müller, wenn der spielt, der spielt ja auch Pässe, die sind ja auch, spielt ja auch sehr,
sehr
gut.
Sehr gut.
Er spielt
gerade
sehr gut. Muss man ja sagen. Also er ist auch spielerisch voll da. Und Müller als Führungsperson eher im Verbalen da und im Kroos eher was Ballverteilung und was im Mittelfeld die Spielübersicht angeht, da. Und mit den zwei hast du eigentlich dann schon diejenigen, die das leiten können.
Wenn wir mal kurz die Stürmer anschauen, also Bayer von Hoffenheim, Füllkrug Dortmund, Havertz von Arsenal, ganz klar, und Müller und Undav. Namen, die man jetzt so nicht, außer Füllkrug jetzt so nicht so erwartet hätte, oder?
Mir fehlt tatsächlich immer noch der richtige Superbomber. Der ist nicht dabei, den haben wir ja immer noch nicht, auch wenn Füllkrug gut spielt, aber ein Kane ist es nicht, es ist auch kein Lewandowski, es ist halt ein ganz vernünftiger Stürmer, der aber nicht so herausragend ist, wie wir andere Positionen eigentlich besetzen. So
sehe vielleicht wird es ja sogar ein Undav, muss man ganz klar sagen, weil der könnte Bomber der Nation werden, also der bombt ja gerade die Spiele, die Tore rein, also
genau, aber ich glaube, dass dieser Weg notwendig war und dass er den jetzt auch gut. Also ich bin gespannt, voller Vorfreude.
Wie siehst es du? Ich sehe es ähnlich. Er musste was tun, er war unter Druck und auf alle Fälle hat er auch nicht viel Zeit. Das ist ja das Nächste. Wir spielen jetzt das Nächste, glaube ich, irgendwann am 23. März, wir spielen gegen Frankreich, glaube ich. Und danach, zwei Tage später, glaube ich, nochmal gegen Niederlande. Also da wird man dann schon sehen, was da kommt, was da passiert. Er hat auch gesagt in der PK, dass da noch auch was nachnominiert werden könnte. Also das ist jetzt erstmal der vorläufige Kader. Was ich viel interessanter fand auch noch, ist das Trikot, das Auswärtstrikot, Nationalmannschafts-Auswärtstrikot, was er vorgestellt hat, ist in rosa, rosa verlaufend ins dunkelblau nach unten.
Okay.
Also so eine Verlaufskurve oben, rosa mit immer dunkler werdenden Farben nach unten hin. Fand ich auch interessant.
Ist mutig.
Es muss ja nicht immer nur schwarz und weiß sein, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Diese komischen Dinger, die wir da hatten, da diese U's, die da so reingelaufen sind am Trikot oben, weißt du, diese Pfeildinger da mit den abstreifenden Farben, da fand ich immer ganz furchtbar. Warum nicht?
Wir hatten ja auch mal schon mal grün Auswärtstrikot.
Grün, eines der schlechtesten Trikots, die wir hatten.
Ja, war auch nicht gut. Also ich habe es mir nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen, dass es auch schlecht ist.
Ja,
keine Ahnung, ich kann es mir jetzt nicht schön vorstellen, wenn
ich ehrlich bin. Ich kann es dir mal zeigen. Ich habe es nämlich jetzt gerade hier, mein Laptop
ja offen. Okay, zeig mal, ja.
Und so schaut's aus. Also oben rosa und dann also eher so ein etwas dunkleres rosa und dann unten über dunkelblau schwarz oder dunkel
nach unten. Ja, das mit dem kannst du am Christopher Street Day kommst du durch.
Ja, das LGBTQ alles vertreten, gell?
Ja.
A++.
Dagegen, dass ich ja grundsätzlich immer nichts habe, aber was dann das Auswärtstrikot der sein muss. Okay. Okay, Adidas wird's wissen.
Lasst uns auf alle Fälle zu was Schrecklichem kommen, Christian. Ich empfehle euch jetzt mal, wenn ihr in den Urlaub fliegt, schaut's bitte genau, was für Flieger ihr nehmt. Also Boeing würde ich jetzt mal grundsätzlich abraten.
Boeing liefert aber auch ab.
Ja, die können.
Also da ist auch echt Feuer am Dach, oder?
Also wir hatten ja in letzter Zeit doch, wir haben das Rad verloren.
Was heißt Feuer am Dach? Es war Feuer am Triebwerk.
Dann Feuer am Triebwerk, dann hat es eine Tür rausgerissen und jetzt ganz neu Hydraulikverlust beim Start. Die Flugzeuge werden ja oft immer gefilmt und zu sehen, ob irgendwas passiert. Oder ob irgendwas verliert. Ich glaube, hauptsächlich machen sie es bei Boeing.
Ja, die müssen ja erstmal linke Seite, ob das.
Und dann hatten sie wirklich Hydraulikverlust und dann konnten sie das Fahrwerk mal einfahren, dann mussten sie umdrehen. Und das ist von Sydney gestartet.
Sydney gelandet.
Genau. Und also. Ich finde das was ganz schlimm. Also ich bin eh so ein leichter Flugangsthase. So ein leichter, weil ich hatte ja schon mal einen schrecklichen Flug.
Ohne damals. Drei Bier bringst du mir sowieso in kein Flugzeug. Das ist
drei Bier noch unten und dann.
Dann laufend halten. Also, weil.
Halleluja.
Also auch bei aller. Das muss man ja fairerweise sagen. Also nüchtern in ein Flugzeug bin ich noch nie eingestiegen. Das kann ich nicht.
Ich leider immer, weil ich dann meistens danach ein Leihauto genommen habe. Aber es ist für mich immer.
Ja, da musst du ja irgendwie anders.
Also ich sag mal so.
So viel meditieren kann ich gar nicht.
Im Winter nach Rom fliegen ist okay, ja. Aber im Sommer nach Rom fliegen von München aus ist doch ein Abenteuer. Ein Riesenabenteuer. Ich habe selber erlebt und das
nicht. Ja, das ist nichts. Lebensangst. Das Lebens, ja, Todesangst.
Ja, das ist nicht lustig, gell? Und ich hatte das schon mal und ja, da kommen so Gedanken auf, fliegst du noch mal oder fährst du das nächste Mal mit dem Auto? Keine Ahnung, aber das war schon.
Ich bin ja eher der Meinung, dass es Lebensangst heißen sollte und nicht Todesangst, weil du hast ja Angst, dein Leben zu verlieren. Also du hast, ja, oder?
Ja, ist richtig. Christian, ich habe hier noch was auf meinem Tableau stehen und zwar die Wehrpflicht. Es war ein großes Thema.
Überrascht mich kein bisschen, weil wir im Podcast auch schon vor einem halben Jahr hast du mich zu dem Thema mal gefragt und dann habe ich gesagt, wir diskutieren das Thema in einem halben Jahr mit Sicherheit noch gesellschaftlich, weil es kommen wird, da hat es noch keiner auf dem Schirm gehabt. Jetzt ist es da.
Die Wehrpflicht ist ja nur ausgesetzt, das heißt, sie ist ja nicht abgeschafft worden, sondern ausgesetzt und jetzt
gibt's. Was bedeutet, dass du keine Zweidrittelmehrheit brauchst im Bundestag, sondern es mit einer einfachen Mehrheit wieder einführen kannst, was ganz wichtig ist.
Und wir haben ja jetzt eine Truppenstärke von 180.000 Mann und früher zum Kalten Krieg, das war in den 90ern, waren wir bei 500.000 Mann Stärke, was doch beachtlich ist, darf man nicht vergessen. Ist beachtlich. Und jetzt kam die Frage auf, Wehrpflicht, ja, aber nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Das war jetzt mal so eine grundlegende Frage. Ich habe da so ein paar Fragen aufgeschrieben. Jetzt meine Frage an dich, würdest du sowas gut finden, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, dass dann Frauen und Männer eingezogen werden können? Weil, wie gesagt, es ist ja, wir haben ja genug Frauen mittlerweile auch schon in der Bundeswehr, also mehr als noch vor 20 Jahren. Zu meiner Zeit, da gab es nur bei den Sanitätern. Jetzt fragt man sich, Frau kann auch als Panzergrenadier oder als Artillerist oder sonst irgendwas arbeiten.
Ja, das sehe ich alles noch ein bisschen. Der Weg von der Frau zur Bundeswehr ist ja nicht verschlossen. Der ist ja offen. Also die kann das ja machen, wenn sie will. Bezüglich einer Wehrpflicht kannte ich die Argumentation immer so, dass dass die Männer das machen müssen, weil die Frauen ja
das typische
diese Last Frauendasein haben.
Als
ja genau, die haben ja Kinder diese Last und auch dieses Geburtsprozesses, also beim Kinderkriegen. Das bedeutet, die haben da einen automatisierten, mehrere Monate anhaltende Zeit, diese für die Gesellschaft am Ende auch aufwenden, in der sie nicht das machen können, was sie wollen. Sondern indem sie dann das Kind austragen müssen, um das mal möglichst technisch zu formulieren.
Möglichst nicht von dem Soldaten in der gleichen Kompanie.
Oder auch so. Und um das ein bisschen auszugleichen und da nicht doppelt zu bestrafen, im Anführungszeichen, was Zeit angeht im Leben, hat man gesagt, okay, das machen nur die Männer, weil die Frauen bringen ja Kinder auf die Welt und haben aufgrund dessen eben so diesen zeitlichen Nachteil. Jetzt war der zeitliche Nachteil früher natürlich viel, viel größer, weil der Wiedereinstieg in den Beruf ja meistens auch schon gar nicht mehr stattgefunden hat. Das findet ja mittlerweile schon wieder deutlich früher statt. Aber dennoch ist es natürlich immer noch so, dass du diesen Geburtsprozess ja nicht wegleugnen kannst und aufgrund dessen natürlich schon Zeit ins Land geht. Und was das auch zu würdigen wäre, jetzt bin ich da hin und her gerissen, um ehrlich zu sein.
Was ich dir noch nicht gesagt habe, ist, wenn es zur Wehrpflicht auch für Frauen kommen sollte, kam jetzt die nächste Diskussion auf, ob man das nicht in eine allgemeine Dienstpflicht für ein Jahr umwandelt. Das heißt,
ja, wenn dann eh nur so, aus genau, meiner Sicht.
Nur,
ausschließlich. Genau. Also eine alleinige Wehrpflicht wäre.
Nee, macht keinen Sinn.
Genau, richtig. Also wenn dann natürlich eine Dienstpflicht, wo du dann.
Also wir hatten es ja schon mal gehabt, genau. Dass man halt, aber das ist nur für die Männer halt, entweder dann, wie gesagt, Bundeswehr oder
Zivildienst
genau. Kriegsdienst verweigern. Zivildienst war ein Mordsgeschieß mit Gericht, Zeug und Klump und Psychologie und was der Geier alles. Und es sollte aufgeweicht werden, dass man sagt, okay, ein Jahr Dienstpflicht, das heißt Krankenhaus, sich sozial irgendwo engagieren, Armee, kann aber auch Umweltschutz sein, kann alles sein, was praktisch
genau, wenn du bei
der Gemeinschaft gut tut.
Genau, bei der letzten Generation, wenn du dich einschreibst, bist du ja auch dabei.
Ich finde, das würde attraktiver werden und ich würde das auch unterstützen. Ich würde es attraktiver finden, wenn dann aber auch die Leute regelrecht oder gut oder dafür gut entlohnt werden, wären. Weil das Problem ist ja auch immer das, früher wurden ja Zivildienstleistende mit 200-300 Mark praktisch noch bestraft obendrauf, ja. Also
ja,
das ist ja noch nicht so. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eh Fachkräftemangel in allen sozialen Bereichen, dass man sie halt anständig entlohnt. Meinst du, das würde das Ganze verbessern oder?
Nein, das kostet, da musst du ja auch wieder sagen, es kostet halt Irrsinnsgeld.
Jetzt
das kostet Irrsinnsgeld und ob man sich das leisten kann, ist dann die Debatte, die eigentlich an erster Stelle steht. Dann stellt sich die Frage bezüglich den Geschlechtern, ob du beide Geschlechter nehmen würdest. Was würdest du machen?
Ja, natürlich.
Schon.
Ja.
Ja, und
das würde den Schratzen mal gut tun, einfach mal entweder zur Armee zu gehen oder sich auch sozial zu engagieren. Das heißt, der Millionärsfüpsel, muss ich ganz klar sagen, dass der sich auch einmal in ein soziales Gebiet einarbeitet oder zumindest sich in dem Sozialen stellt, um auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Einfach mal in die grundlegenden, ich sage mal, Annalen der sozial geprägten
Gesellschaft.
Gesellschaft.
Genau. Bin ich bei dir, dass es etwas ist, was alle auf einen Nenner führt.
Richtig.
Und das ist,
was jeden gleich macht.
Genau. Und das ist etwas sehr Schönes, das hast du mittlerweile in der Gesellschaft nicht mehr.
So schaut's aus.
Und es gibt ja viele auch aus gut behütet, vorrangig aus gut behüteten Haushalten, die dann das ja absichtlich suchen, indem das Work and Travel machen irgendwo.
Ja, ja.
Die wollen ja auf dieses Niveau kommen, um sich selber zu finden. Selber finden tust du dich nicht, wenn du im Überfluss lebst, sondern selber finden tust du dich, wenn du dich mit wenigen Dingen aufs Wesentliche konzentrierst. Und viele wissen das intuitiv und machen aufgrund dessen in beispielsweise Beispiel Nummer 1 Australien, halbes Dreivierteljahr,
Neuseeland.
Genau. Und um einfach aufs Einfachste reduziert zum Wesentlichen zu kommen und sich Gedanken über das Wesentliche zu machen.
Richtig.
Und das musst du nicht in Neuseeland machen, das kannst du auch auf einer Krankenstation in Schongau machen.
Zum Beispiel.
Beispielsweise.
Ja, ist ja klar.
Sollte es da eine geben.
Ich sage auch, die Gesellschaft an sich war in den 90ern, 80er, 90ern, war wirklich homogener und besser.
Genau. Und so
war besser. Warum? Genau. Weil jeder was machen musste. Und wenn er Zivildienst macht, das ist vollkommen wurscht. Er hat sich sozial engagiert und hat auch das geschätzt, was zumindest die Leute, die haben das geschätzt, was du tust. Ja. Und finde ich gut. Es kommt noch der dritte Punkt noch hinzu. Es kommt ja noch das schwedische Modell, was ja immer wieder genannt worden ist. Bloß viele wissen gar nicht, was das schwedische Modell ist. Ich habe da mal ein bisschen eingelesen. Also das schwedische Modell würde beinhalten, dass alle Jugendlichen eines Jahrgangs gemustert werden. Komplett. Mhm. Also grundsätzlich erstmal alle. Registriert, gemustert. Und
also Männer und Frauen, oder?
Männer und Frauen. Und dann nur die Besten, da spricht man von 10-15% dieses Jahrgangs, wird dann eingezogen. Das wird in Schweden so praktiziert.
Was heißt eingezogen? Die müssen dann zur Bundeswehr.
Die müssen dann zur Bundeswehr, genau. Das heißt, wenn der eine ein Arm fehlt und dem anderen fehlt der Auge, dann gehört er nicht zu den Besten, ganz klar, weil er einfach eingeschränkt ist. Aber wenn man jetzt jemanden hat, der in der Blüte der Statur steht und sagt, jawohl, und auch oft noch, es sind ja auch noch Freiwilligkeiten noch mit dazu, wenn man sagt, 10-15% werden eingezogen, würde natürlich einiges ersparen, auch an Kosten. Wir sprechen ja jetzt hier von neuen Kasernen, die reaktiviert werden müssen, Ausstattung, ja. Zeug. Aber wenn man 10-15%
der Besten einzieht. Die Stimmen sagen, es dauert 10 Jahre, bis du die Strukturen wieder hast.
Eben. Und wenn man bloß 10-15% nimmt, könnten diese Strukturen vielleicht doch
ja, aber ist da nicht auch wieder eine Ungerechtigkeit dabei, dass du nur 10-15% verpflichtest?
Finde ich jetzt nicht. Also die dachte ich ursprünglich auch, aber in Schweden finden die das alles super. Und die kriegen auch ihre 10-15% an Nachwuchs, sage ich mal. Ich finde es, auch Pistorius war ja erst vor kurzem in Schweden, hat sich das Modell zeigen lassen und mal vorführen lassen, wie das funktioniert und allem drum und dran, sich sozusagen.
Die haben ja dann auch die Wahl wahrscheinlich.
Eingelesen.
Müssen die dann zur Bundeswehr oder haben die Wahl, auch was Soziales zu machen?
Ist die gute Frage, aber ich glaube, die müssen zur Armee dann.
Ja, weil sonst wäre es ja. Weil diesen sozialen Dienst kann ja auch jemand machen, der nur einen Arm hat.
So blöd gesagt.
Ja, das ist klar.
Waffe in Hand nehmen ist schwierig dann.
Genau, richtig. Also Wäre dann komisch, wenn
nee, aber jetzt die 10-15% müssen dann zur Armee. Das ist dann so im Gesetz festgelegt. Das ist einfach so, die müssen dann zur Armee. Und das funktioniert sehr gut in Schweden. Ich konnte es mir jetzt erstmal so gar nicht vorstellen, aber hab da mehrere so Filme drüber gesehen und finde das Konzept doch sehr interessant.
Ja, Schweden ist auch damals bei der Impfung ja schon einen eigenen Weg gegangen, der auch funktioniert hat. Also man kann sich da mal was abschauen. Aber ich habe mich da zu wenig beschäftigt, dass ich da jetzt
Ja, es ist ein schwieriges Thema in der jetzigen Zeit. Denkt man vielleicht öfters wieder nach. Die Bundeswehr erfährt auch gerade wieder wirklich an positiven Eindrücken. Leute denken wieder positiv über die Bundeswehr. Früher war die Bundeswehr so, ja, wenn es nichts wirst, gehst du Bundeswehr so ungefähr. Das ist jetzt nicht mehr so. Also der Stand der Bundeswehr ist wieder ein bisschen nach oben marschiert, gell, aufgrund auch von dem Angriffskrieg.
Ja, ganz klar.
Und gewinnt wieder an Gewichtung. Aber wie gesagt, ich finde es interessant und
also ich würde, wenn dann, das Modell bevorzugen, wo eigentlich, das wir mal hatten, tatsächlich.
Die allgemeine Dienstpflicht.
Die allgemeine Dienstpflicht wäre was, das ich eigentlich schon sehr positiv finden würde.
Okay. Hier noch ein Thema hier für uns. Es ist wieder mal soweit. Es ist wieder mal ein russischer Ölmilliardär ums Leben gekommen. Und zwar am letzten Mittwoch vom Ölriesen Lukoil. Und da ist der Vizeboss des Unternehmens Vitali Robustus, also Robustus kennen wir ja alle, plötzlich im Alter von 54 Jahren verstorben. Er ist der vierte Topmanager des Ölunternehmens, das innerhalb von 2 Jahren verstorben ist.
Ja, Schleudersitz sozusagen. Was willst du da sagen?
Man hat jetzt nachgefragt, was passiert ist und sagt, er ist plötzlich verstorben. Also
vom Balkon gefallen.
Er ist nicht vom Balkon gefallen, er ist einfach plötzlich verstorben. Wahrscheinlich
Herztod mit 20.
Novichok, glaube ich, ist dann auch wieder in einer Testphase, vermutlich. So hart es klingt, aber ja, also das ist wieder immer wieder interessant, wie viele Menschen einfach so aus dem Leben scheiden, die eigentlich völlig gesund sind. Ja, das so in Russland. Ja, die Willkür.
Ja, es wird einen Grund haben. Es wird einen Grund haben. Mein Grund, es ist auch nicht dein Grund wahrscheinlich, irgendjemand wird einen Grund gehabt haben.
Ja.
Oder so kann man es ja sagen. Also die sterben ja alle nicht.
Hat der Papst auch einen Grund gehabt, als er sagte, man soll die weiße Flagge hissen?
Ja, da triffst du jetzt einen Katholiken, der in Kommunionsvorbereitungsstress gerade ist und ergänzend letzten Podcast den ehemaligen Pfarrer von Steingaden der Völlerei bezichtigt hat.
Jetzt kommt der Chef.
Also
ich finde es unfassbar.
Ich glaube, dass er das nicht kapiert hat mit der weißen Flagge, was die weiße Flagge eigentlich bedeutet. Ich glaube, dass er zu wenig in dem Kriegsgeschehen drin ist, dass er weiß, was eine weiße Flagge bedeutet. Er trägt ein
weißes Gewand,
die Äußerung vom Pfarrer diesbezüglich, vom Papst, war jetzt politisch gesehen nicht die klügste.
Absolut.
Ich mag den an sich schon sehr gerne, aber in dem Fall hat er sie jetzt äußerst.
Die Aussage von ihm war, Christian, es ist keine Schande, ja, wenn man als Verlierer die weiße Flagge hebt, weil lieber mit Stolz die weiße Flagge hissen und sagen, wir ergeben uns. Und das ist natürlich, da hat doch die ganze Welt auf ihn eingeprasselt, gell? Also da ist einiges auf ihn.
Da hat er jetzt wenig Sympathiepunkte bei uns in westlicher Welt. Putin fand es, glaube ich, ganz okay. Ich glaube, der ist mittlerweile, wir folgten auf TikTok mittlerweile. Aber
der kriegt auch eine Einladung jetzt, ja. Nein, was ich vermisst habe, ist wirklich, dass er nicht sagt, also er hat ja nur gesagt, die Ukraine, also wenn man schon sieht, dass man verliert, dann muss man auch, dass er nichts dagegen Russland gesagt hat und dass sie einfach
so zurückziehen sollen. Er hätte auch sagen können, es ist keine Schande, sich aus einem Angriffskrieg zurückzuziehen.
Ganz genau.
Und in Verhandlungen zu treten. Da hat er ein bisschen die beidseitige Äußerung gefehlt. Und ich glaube auch, dass er eine weiße Flagge nicht richtig einordnen konnte. Für ihn war das, glaube ich, eher so eine Friedensflagge und keine Flagge der Ergebung. Das hat diese Symbolik.
Er hat es Zelensky gesagt. Zelensky war bei ihm.
Die Symbolik hat er da nicht, glaube ich, nicht richtig überrissen. So kann ich es mir schönreden.
Ich war wirklich geschockt, wo ich das gehört habe. Ich denke mir einfach, warum kann, aber das ist auch wieder so typisch katholische Kirche, warum kann man denn so einen Gedanken, den man hegt, vielleicht nicht vorher einfach mit irgendjemandem besprechen, der sie auskennt? Oder der zumindest ein bisschen noch drüber nachdenkt, was diese Aussage.
Das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Diese weiße Flagge kam ja in einem Frage-Antwort-Spiel. Er hatte die weiße Flagge aufgegriffen von dem Fragensteller, der ihm dann die Frage gestellt hat und hat in dem Augenblick das, glaube ich, nicht richtig überrissen. Ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er geistig das nicht mehr auf der Kette hat, aber ich möchte ihm unterstellen, dass er sie zu wenig beraten lassen hat vorher. Das muss man einfach so
sagen. Der gesunde Menschenverstand.
So er hat in vielen anderen Konflikten hat er schon sehr, sehr klug agiert und war auch sehr diplomatisch, glaube ich, auf dem komplett richtigen Weg. In dem Fall hat er jetzt etwas daneben gegriffen. Leider. Ich möchte jetzt nicht ähnlich wie, ich habe schon Kritik bekommen eben, weil ich den Steingartner Pfarrer so mit seiner Fettleibigkeit so kritisiert habe. Hat es geheißen, ja, vielleicht hat er ja auch gesundheitliche Probleme, weil er so fett war.
Ja, der jetzt.
Der, wo jetzt befördert wurde, und dann habe ich erwidert, ja, aber die Fett sind ja nur null, also gesundheitlich sind es nur 0,2% der Leute, die fett sind, sind wirklich krank. Der Rest frisst einfach schlicht und ergreifend zu viel und Völlerei ist eine Todsünde, ich habe es ja erwähnt. Also das ist ja schon so ein Ding und man muss ja an die eigenen Bibel auch halten. Also da habe ich ja schon eingesteckt an Kritik. Und deswegen möchte ich jetzt die katholische Kirche etwas glimpflicher davon kommen lassen und sagen, es war einfach Unkenntnis.
Ich nicht. Wir
verlieren sonst unsere katholische Hörerschaft, Patrick.
Einfach saudumm und blöd. Ja, also anders kann man es nicht sehen. Also ich bin immer noch, mir regt sowas so auf, gell, dass man sowas überhaupt noch erklären muss, ja, auch einem Papst, was er da von sich gibt, dass das im Endeffekt völkerrechtlich wirklich.
Nein, es ist ja auch, du kannst es ja runterbrechen. Du kannst es ja runterbrechen, wenn jemand ein Kind hat und da kommt ein anderer und der haut ihn und dann sagst du.
Halt die zweite Seite hin, so ungefähr,
ja? Ja, das kannst du das doch, das ja dann erstmal nochmal sagen, das steht ja auch in der Bibel, und machst es nochmal, ja, ja. Und dann kannst du die dritte Seite hebst dann nochmal hin.
Achso, geht's so weiter.
Von der dritten, ich kenn
bloß zwei.
Ja, in der Bibel geht's dann nicht so weit, aber im wahren Leben geht's so weiter. Im wahren Leben wird es dann die dritte Seite, die vierte Seite, die fünfte Seite, die sechste Seite. Nein. So geht's ja dann weiter. Also das ist ja nichts, was du deinem Kind auch erzählen würdest. Deinem Kind würdest du auch sagen, wenn dich jemand angreift und das ist nicht richtig und selbst, ja, dann musst du halt entsprechend agieren.
Ja.
Denke ich mir.
Ja.
Und da brauchst du jetzt gar nicht den großen Krieg hervorrufen, sondern kannst es runterbrechen auf Kleinigkeiten und dann kannst du sagen, okay, die Aussage vom Papst war jetzt
ungünstig.
War jetzt politisch dämlich.
Ja. Lass uns noch ein bisschen weiterschauen, politisch dämlich. Wir hatten ja über Macron mal gesprochen, seine Aussage
mit den Bodentruppen.
Ja, jetzt hat er Hilfe bekommen von Polens Außenminister, war das, glaube ich, oder? Genau, von Polens Außenminister, der unterstützt, sagt, ja, der ist gar nicht so weit weg. Also er pflichtet dem bei und sagt, man muss drüber nachdenken.
Also wenn Macron es ernst gemeint hätte mit seiner Aussage, hätte er es vorher mit seinen europäischen Partnern abgesprochen.
Finnland hat es auch eben nochmal gesagt, ja, müssen wir drüber nachdenken.
Ich wiederhole, wenn er es ernst gemeint hätte, hätte er es mit seinen anderen und vor allem auch mit Deutschland vorher abgesprochen. Wenn er seine Strategie hinter seiner Aussage, wo er sagt, okay, man darf die Linie nicht immer so ziehen, dass er der Gegner weiß.
Ja, klar. Ganz logisch.
Um nicht so eine Berechenbarkeit in seiner Außenpolitik zu haben, was ja durchaus ein kluger Gedanke ist, dann musst du das aber mit allen anderen europäischen Partnern vorher klären, was für eine Wirkung du auch als Europa in der in der Rüstungspolitik und in der Verteidigungspolitik haben willst.
Aber
wenn du das einfach selbst aus einem Selbstschutzmechanismus heraus oder aus einem Automatismus heraus raushaust, weil du einfach selber viel zu wenig Waffen lieferst und eben einfach in der Defensive bist, dann ist es einfach eine Aussage aus der Not heraus gewesen, die
hat sich ja nochmal erklärt danach, gell?
Ja, aber er muss sich seinen Partnern, wenn er solche Aussagen tätigt, vorher erklären und vorher schauen, dass Europa da mit einer einheitlichen Stimme spricht. Und so zerreißen wir uns halt, wir zerreißen uns bei Taurus zurzeit genauso. Und beides spielt eher den östlichen Gedankengut in die Hände, dass wir uns gegenseitig mit solchen Dingen beschäftigen und uns nicht aufs Wesentliche konzentrieren.
Er hat sich ja dann nochmal dazu geäußert und hat gesagt, ja, jeder spricht davon, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren darf und Russland nicht gewinnen. Und er sagt, er sieht es aus dem Kontext heraus, dass einfach die Ukraine gerade sehr viel verliert und dass bevor die Ukraine verliert, man doch drüber nachdenken sollte. So hat er sich
dazu. Ja, es ist ja auch keine dumme Aussage an sich.
Grundsätzlich nicht.
Aber er müsste es erstens vorher mit den anderen europäischen Partnern abklären, bevor er sowas einfach so raushaut. Und er sollte halt dann, wenn er das wirklich ernst meint, auch entsprechend Waffen liefern, ja, ähnlich klar, wie Deutschland. Und zwar mal richtig ankurbeln. Und dann würde ich es auch ernst nehmen.
Richtig.
Weil wenn er das nicht macht, dann nehme ich es halt auch nicht ernst, sondern dann sehe ich es halt als politisches Geplänkel vor Europawahlen und aus Testosteron gesteuerten Machtgehabe. Und wenn du das dann innenpolitisch in Frankreich anschaust, was da passiert, das finden alle scheiße, was er gesagt hat.
Ja, klar.
Also alle.
Ja,
darüber hinaus. Also er hat in seinem eigenen Land da jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen hervorgerufen, was einfach zugrunde liegt, dass er sich vorher nicht abgestimmt hat.
Nee, sicher auch so. Christian, jetzt kommen wir noch was Erfreulichem. Italien schafft jetzt die Blitzerfotos ab. Um damit auch Ehen zu retten.
Das ist ja der Vorfeld zu meinen lorischen Beziehungstipps.
Ja, das ist ja schon fast ein richtiger.
Soll ich schon Einspieler machen?
Nein, es kam in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass Verkehrssünder durch Blitzerfotos in unangenehme Situationen gebracht wurden, weil auf den Aufnahmen Leute in den Autos zu erkennen waren, die vielleicht nicht unbedingt in den Autos hätten mitfahren müssen oder dürfen.
Dazu muss man sagen, dass die italienischen Blitzerfotos einen größeren Ausschnitt haben wie bei uns in Deutschland.
Richtig.
In Deutschland hast du ja wirklich nur das Gesicht drauf und ich kenne sich halt oft genug.
In Italien
ist es etwas größer gefasst.
Richtig.
Da hast du die Windschutzscheibe drauf.
Voll. Und da siehst du alles, gell? Und die Auflösung ist auch besser als bei uns. Also es ist schon interessant. Und jetzt haben sie sich dazu entschlossen, damit die Ehen auch gerettet werden, die Blitzerfotos abzuschaffen. Nur noch, die werden bloß noch verschickt, wenn du sie wirklich anforderst.
Aber wenn du gleich bezahlst, sag, ach, bezahlen, QR-Code, zack, überwiesen. Okay.
Warum warst du in Mailand? Du hättest doch eigentlich in Rom sein sollen.
Ach, keine Ahnung, ist überwiesen. Ja, okay, das ist ja noch, aber wenn da noch das Bild dabei ist.
Also so kann man auch Ehen retten, oder?
Ja, das ist absolut sinnvoll. Das ist eigentlich ein Grund katholischer Gedanke, sowas.
Ein Grund katholischer Gedanke.
Ja, Italien, das
der Papst hat es unterschrieben.
Das eigentlich das Land des Papstes, wenn man so will. Wahrscheinlich hat er das auch noch ein bisschen mit angestachelt. Also da kann man auch wieder nur ein Lob an die katholische Kirche raushauen.
Ja, haben sie fantastisch gemacht. Gell? Also Ehebruch ist da, ja.
Ja, lass uns zügigen Schrittes, Patrick. Ja,
bitte, gerne.
Zügigen Schrittes in Richtung unseren Fragen gehen.
Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
Ja. Das Starship, Christian, das Starship.
Ach, ich habe mich nicht verdrückt, okay.
Nein,
du das willst wirklich was sagen. Ja,
natürlich. Das Starship ist heute gestartet und ich habe noch nicht dran geglaubt, dass es wirklich durchziehen. Und dann ging es rauf auf den 30er-Countdown und dann auf den 10er und dann.
Warte, und dann kam 9, 8, 7, oder?
Ja, genau.
Als wüsste ich's.
Und und dann hatte ich schon wieder Pippi in den Augen, als das Ding hochmarschiert ist. Gell?
Weil du vorher beim Cutten warst, deshalb hattest du Pippi in die Augen. So schaut's aus.
Und es ist der Wahnsinn. Wenn dieses Monster aufsteigt in einer Perfektion, saust das Ding Richtung Weltall. Das ist schon beeindruckend. Und das, wie gesagt, das, da kriegst du Gänsehaut, wenn du das dann dir anschaust und mit Vollfunktion, alles funktioniert, Marsch nach oben, auch das, die Trennung der ersten Stufe oder der Stufung praktisch vom Starship und mit dem Booster hat perfekt geklappt.
Du hast die dreimal an dem Tag von was getrennt.
Ja, ich habe dreimal abgetrennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und in einer Perfektion und dann diese unfassbaren Bilder in einer Klarheit, in einer Auflösung.
Das hat mich auch sehr beeindruckt.
Sowas hat wirklich, gab es noch nie.
Und ich fand das auch sehr schön.
Und dann ist auch der Booster wieder in die Erdatmosphäre eingestiegen.
Genau, und ist mir auch aufgefallen.
Bist du eingestiegen? Du warst im Holz, du Kasperl. Du hast mit anderen Dingen zu tun gehabt. Auf jeden Fall ist es einer Perfektion runter und dann hat leider der zweite Burn dann sozusagen, der Landing Burn hat nicht funktioniert.
Und das war bitter.
Ist dann mit 1500 km/h ins Meer reingetauscht, das Ding. Da gibt es leider kein Video rüber, bis jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es da doch eins. Ja, und dann oben das Starship ist ja dann sozusagen weitergeflogen. Die Flugbahn ging dann Richtung Australien. Sie sollte planmäßig im Indischen Ozean wieder runterkommen. Haben oben im Weltall dann Tests gemacht, die Ladeluken auf und zu gemacht und die Betankung. Man hat 10 Tonnen Sprit von einem Kanister, von einem Tank zum anderen geschoben. Hat alles funktioniert, soweit ich das gehört habe. Dann der Eintritt in die Erdatmosphäre war beeindruckend. Diese Aufnahmen, wenn der ganze Flügel glüht, das halbe Spaceship glüht, also war wirklich beeindruckende Aufnahmen. Und und dann ist es dann beim Eintritt in einen anderen Winkel rein. Man hat es komplett so flach reindrücken lassen, um zu schauen, wie die Hitzekacheln halten, und ist dann verglüht, ja, beim Eintritt.
Darf ich fragen, wenn jetzt da ziemlich viel Rotz im Meer landet?
Da landet fast gar nichts mehr, bis auf der Booster, aber der andere Rotz, der.
Ja, du hast ja gesagt, der Booster ist mit ziemlich Karacho ins Meer.
Richtig.
Wird der wieder rausgeholt oder sagt man, okay, das ist ja wurscht? Weil wir hatten ja im Piting auch so mal so Mülldeponien, die man dann irgendwann mal hatte, da hat man einfach immer alles reingeschmissen und irgendwann hat man es zugeschüttet. Und damals hat man immer gedacht, schmeiß mal da rein. Warum Mülltrennung oder so?
Ich könnte mir vorstellen, dass das rausgeholt wird.
Oder muss man da
geborgen wird,
oder auch nicht? Oder sagt man einfach, das ist im Meer, das geht schon.
Ja, im Endeffekt ist leer. Sprit haben sie keinen mehr gehabt, der war komplett draußen. Was da im Endeffekt noch übrig bleibt, ich gehe davon aus, dass sie die Teile rausfischen. Ja. Ja, die gehen ja nicht sofort unter, erstmal nicht, aber können wir vorstellen, dass sie die
Teile aus Metall, es schwimmt, ja.
Ja, eben, ist ja ein Booster.
Oder?
Ich weiß gar nicht, was da noch übrig geblieben ist, aber das Starship, glaube ich, an sich so wird es nicht überlebt haben. Also die wird komplett verglüht sein. Aber man hat alles erreicht, was man erreichen wollte. Man hat sämtliche Tests durchgeführt. Es war ein erfolgreicher Start. Es wird natürlich noch immer, man lernt ja immer wieder von so Starts und Landungen. Und es war sehr erfolgreich. Fantastisch. Noch 3 oder 4 Starts sollen dieses Jahr folgen. Nicht mehr 9, sondern 5 habe ich gelesen, sollen dieses Jahr noch folgen. Es ist wirklich beeindruckend, Christian. Es ist wirklich, und du kannst auch mal aus deinem Bodenloch rausschauen nach oben und sagen, ja, das ist.
Ja, das hat mir jetzt auch zutiefst hat mir das jetzt auch.
Naja. Und ich habe noch eine zweite Meldung für euch.
Schon wieder fast umgeswitcht.
Ja, eine habe ich noch. Und zwar, Oberpfaffenhofen soll Mondkontrollzentrum werden. Also im Oberpfaffenhofen ist ja schon das Kontrollzentrum, eines Kontrollzentrum der ISS.
Ja.
Schon seit, 10, 15 Jahren. Genau, weiß ich es nicht, aber ich glaube seit 2006, 2007 ist das Kontrollzentrum da. Und da soll jetzt auch ein Mondkontrollzentrum noch entstehen. Ist natürlich doch mal für die DLR wieder eine Errungenschaft.
Eine Errungenschaft, und ich hoffe, dass die Hinterseite des Mondes dann auch mal wieder betrachtet wird.
Mit Sicherheit.
Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum wir irgendwann mal Schwierigkeiten bekommen werden, weil sich da die Nazis formieren.
Ah ja, das ist natürlich das andere Problem, ja. Da werden sich die Chinesen drum kümmern.
Ich hoffe. Ich gebe auch noch einen.
Ja, mach mal.
Jetzt kommen die lorischen Beziehungstipps.
So, liebe Leute, ich habe folgenden Tipp, und zwar zum Tanzen. Klassisches Tanzen, liebe Damen und Herren. Solltet ihr mal als Männer in die Verlegenheit oder aber auch aus Frauen in die Verlegenheit kommen, an zum Beispiel Hochzeiten zu tanzen oder an gesellschaftlichen Events, dann gebietet sich es doch so, dass man in der Regel, wenn man tanzt, tanzen kann. Da gehe ich davon aus. Patrick, bist du ein Tänzer?
Nö.
Okay, dann tanzt du aber auch nicht, oder?
Nö.
Okay, dann hat sie die Frage ja auch schon erledigt bei dir.
Genau.
Aber es gibt natürlich Leute, die dann durchaus tanzen. Und jetzt ist natürlich beim Tanzen ist grundsätzlich immer so, dass der Mann führt. Das hat sich einfach, ist einfach so. Einfach aufgrund von der Größe des Mannes und aufgrund von dem, wie man immer getanzt hat, führt einfach der Mann. Und jetzt gibt es zwei sehr...
Es gibt auch Frauen, die besser tanzen können als Männer.
Das ist sehr wohl richtig. Und das ist der Punkt eigentlich, auf den ich hinaus will.
Ah, okay.
Also wenn beide gleich gut tanzen, dann stellt sich ja die Frage nicht, da sollte der Mann führen. Wenn du dich dann als Mann von der Frau führen lässt, dann solltest du das nicht so machen. Um das mal höflich zu formulieren. Du solltest es aber auch, und jetzt komme ich drauf, als Mann, wenn die Frau besser tanzen kann, dich als Mann trotzdem führen mit dem schlechteren Tanz. Du würdest vielleicht besser tanzen, wenn du dich von der Frau führen lassen würdest. Nein, mach das nicht.
Du willst also, dass die Frau nie wieder mit dir tanzt, weil du ihr ständig auf die Füße steigst, weil du führst.
Du führst. Wenn du als Mann zum Tanzen gehen gehst, dann führst du. Auch wenn du schlechter tanzt, auch wenn du schlecht tanzt, das kannst du ja vorher ankündigen, das ist ja völlig in Ordnung. Ja, und wenn du den Tanz nicht so genau tanzen kannst, dann tanzt deinen individuellen Tanz dazu, das ist ja vollkommen egal. Aber du führst.
Du zerrst sie rum.
Du zerrst sie rum, vollkommen richtig. Du kannst auf keinen Fall akzeptieren, dass die Frau nur, weil sie meint, dass sie besser tanzen kann, weil sie meint, den gesellschaftlich akzeptierten Tanz, der jetzt zu tanzen ist, zu tanzen, dann mit dir tanzen zu müssen.
Und wenn Astrid Kumpanus zu dir sagt, hör mal, mein Freund, ich führe jetzt, weil sonst gibt's Ärger.
Dann gibt's halt Ärger. Nein, du als Mann hast du gefälligst zu führen, auch wenn du kein Rhythmusgefühl hast und du schlecht tanzt. Wenn, dann bleib lieber auf deinem Arsch hocken und tanz nicht. So aber wenn du, zum Beispiel, aber wenn du die Tanzfläche betrittst, dann führst du. Auch wenn es ein wahnsinnig schlechter Tanz ist. Und mit dem muss sich die Frau dann arrangieren. Die tanzt dann vielleicht nie wieder, aber die weiß, dass du geführt hast.
Mhm.
Auch wenn du schlecht geführt hast. Okay. Das ist ein sehr wichtiger Beziehungstipp.
Der geht mir am Arsch vorbei, weil ich eh nicht tanze. Also da ist mir eigentlich ziemlich wurscht.
Du kannst
sehr viele, die auch nicht tanzen, hauptsächlich Männer eigentlich, gell?
Ja, richtig. Du kannst es ja mit Humor umkleiden und sagen, du kannst, man kann halt nicht so gut tanzen, aber die Frau muss sich jetzt darauf einlassen, dass man jetzt einfach mal zwei Runden schlecht tanzt.
Ich probiere es jetzt mal.
Genau, aber du darfst niemals es
Führung
akzeptieren.
Aus der Hand
genau, nehmen. Weil wenn sie sich auf den schlechten Tanz eingelassen hat, dann hat sie verdammt nochmal das Recht auf einen verdammt nochmal schlechten Tanz.
Okay.
Und den kann sie nicht verbessern in dem Augenblick, dass sie die Führung übernimmt. Nein, der schlechte Tanz wird geliefert. Und was ist besser, wenn du das lieferst, was du vorher sagst? Und dann ist es ein schlechter Tanz. Also lieber so wie anders. Somit logischer Beziehungstipp Ende.
Okay. Christian, ich hätte mal, bevor das irgendwie.
Also auch noch einen Tanztipp?
Ja, ich hätte eine andere Frage. Wir wollen ja am Montag noch eine Folge raushauen.
Ja, das stimmt allerdings.
Wir sind jetzt bei 1,37.
Ach, wir sind ja eigentlich schon ziemlich durch.
Wenn wir jetzt die Fragen aufheben und vielleicht das nächste Mal zwei Fragen uns stellen, weil ich habe schon mal gehört, dass viele auch sich immer freuen, wenn unsere Fragen kommen, weil sie sich da so hineinversetzen können. Wollen wir da nicht das nächste Mal vielleicht mal ein paar mehr Fragen ranbringen, also vielleicht mal zwei Fragen.
Das macht ja Sinn. So. Also bevor wir uns wie in dieser Episode über
Rüstung,
und vor allem dann über Flächennutzungspläne und
Sachen, die sich immer wiederholen gerade
in der Politik. Abwägung von dem, ob man eine Solaranlage hier, Kriterienkatalog da und alles nicht so ganz einfach und
Boeing Schreckensnachrichten und Lukoil Verunglückungen.
Ja, aber da machen wir das doch das nächste Mal, oder?
Machen wir es, da hauen wir nächstes Mal zwei Fragen raus, oder? Also jeder zwei Fragen dann.
Wir machen das nächste Mal jeder zwei Fragen und dann lassen wir uns auch mit der Zeit, auch wenn man letztendlich, weil vielleicht passiert dieses Wochenende dann so viel, dann ist auch durch und so.
Dann machen wir es, oder?
Aber wir machen das nächste Mal trotzdem zwei Fragen, auch wenn es ganz viele Themen gibt.
Ja,
weil wir haben ja dann echt lange Pause
dann. Heute ist Donnerstag, dann haben wir Montag, da müssen wir schon mal ein paar Themen raussuchen, aber es wird uns schon gelingen, wie immer.
Ja, das gelingt uns. Das
auch wenn wir über das Kacken regen müssen. Also das ist ja im Endeffekt dann...
Ich glaube, das war das beste Thema heute. Ja? Ich bin da nicht richtig in Form. Ich weiß auch nicht. Ich fand das heute noch nicht mal so richtig gut.
Nee, war auch nicht gut.
Fand also, ich auch nicht. Das, also wir hatten schon deutlich bessere Episoden.
Ja.
Das war so eine laue Mitternachts.
Trieb.
Ja, das war nicht gut.
Ja, wir schwören Besserung.
Ja, oder?
Ja, wir wünschen euch alles Gute. Wir hören uns ja eh schon bald wieder und.
Und dann wieder aber deutlich.
Macht es gut.
Mit mehr Dampf auf dem Kessel.
Hallo.
Adios.
Ciao. Thank you.